Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Banausenbagage.
Yes.
Geht ab.
Was geht ab?
Neue Folge, neues Glück.
Mhm. 377.
377. Ob Punkteraten oder Filmrezensionen. Mal gucken. Mal gucken, ob halt ein paar Perlen dabei sind. Aber wir machen ja weiter in den, hier Filme Los Wochos. und könnt ihr mal ankündigen, mit Dietz wird das noch ein bisschen dauern. Definitiv, den haben wir nicht hingekriegt. Aber dafür haben wir einen anderen Vertreter dieses inkompetenten Podcasts hier rangeholt. Nämlich der gute Hermann ist am Start.
Yes.
Ja, moin, die Inkompetenz in Person.
Die inkompetente Person. Ich würde sagen, du stichst da noch ein bisschen davor. Du bist ein bisschen kompetenter als der Rest, aber trotzdem.
Ja, ich habe bisher noch keine Aufnahme, Tonaufnahme verkackt.
Das stimmt, aber ihr habt Trailer. Ach nee, das war es ja auch nicht. Ja, das stimmt. Da bist du auch wieder raus. Nee,
da war ich auch dabei. Ich habe nur so die Mail bekommen, so auf dem Handy. Ich hatte so einen Nachtdreh die ganze Zeit und krieg so zwischendrin irgendwie so eine Mail aufs Handy von wegen, dein Stream wurde geblockt. Und ich denke mir so, was zum Fick? So, einmal lässt du die Jungs alleine und dann passiert sowas.
Ja. Mit Ansage von Hoffi. Aber Hoffi genießt das, dass er dieses Told You So dann in die Fresse drücken kann, so was er sagen kann. Ich hab's euch doch gesagt. Das liebt also er, dass er zumindest sagen kann, ich hab's euch doch gesagt.
Das ist genau sein Ding. Ich glaube, er guckt sich das wahrscheinlich auch jeden Tag so auf Rewind nochmal an, hat sich dann rausgekattet so extra, dass er da wirklich nochmal gucken kann und so. Ja, ich glaube, das ist schon sein Ding.
Der wartet darauf, dass die verkacken, damit er da seinen Daumen rauflegen kann. Das hoffe ich. Hier nochmal Glückwunsch zu der Deer Hunter Rezension, ja, da war ich ja sehr auf deiner Seite. Also dieses Desaster sollte ja die Filmhistorie mal ganz schnell begraben.
Ja, also ich habe ja auch in eurer Jan-Folge gab es ja so ein bisschen die Kritik, die ihr geäußert habt von einem Fan, dass es nicht mehr so viel Clash gibt, seit Jan weg ist und dass wir so viel Konsens hatten. Die Kritik kam, glaube ich, bevor die Civil War-Folge online gegangen ist und die Deer Hunter Rezension vor allem.
Ja.
Und ich glaube, so sehr geclasht hat es vorher noch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich erwartet habe. Ich habe eigentlich erwartet, dass es bei Atonement, bei Abbitte, richtig clasht, weil diesen Film, der war zu Ende und ich dachte so, mein erster Gedanke war, boah, ich habe gar keinen Bock, mit Hoffi darüber zu reden, weil ich so vermutet habe, dass das genau ihn genau auf der falschen Wellenlänge erreicht. Dass es dann aber bei dir, Hunter, den ich ja wirklich nah an meinem Herzen trage, dann so ausartet, habe ich nicht gerechnet. War ich auch nicht wirklich drauf vorbereitet. So.
Kann ich verstehen, ja. Aber es ist auch cool, wie diplomatisch du geblieben bist, weil in dem Moment, wo du gesehen hast, okay, der ist jetzt sowieso jetzt so anti, das ist egal, was für ein sachliches Argument du auch immer bringen könntest in diesem Moment, der wird halt einfach nur wie so ein Kind in der Ecke mit verschränkten Armen sitzen und sagen, nee, ja. Das ist nicht so. Und da hast du dann noch gesagt, ja, das bringt jetzt nichts, gegen dich jetzt anzudiskutieren.
Alter, rekapitulierst du jetzt die ganze Folge? Ich brauche mir die gleich nicht mehr anhören.
Das ist eine Stundenrezension, das ist mal rekapituliert. Also.
Hallo, du weißt, du hast jetzt hier schon die Ups und Downs verraten, Alter.
Ich tease halt die ja hier 4 Episoden.
Ja, oder spoilerst.
Folge 97, könnt ihr euch direkt geben. Ja, nee, ich vergleiche es immer so ein bisschen so, als würdest du mit einer Taube Schach spielen. Du kannst noch so gut spielen, am Ende wird die Taube über das Brett stolzieren, alle Figuren umkippen, aufs Brett scheißen und sagen, ich habe trotzdem gewonnen.
Okay.
Hoffi ist die Taube.
Ja.
Sehr interessanter Vergleich.
Spoiler-Triangel für die Ja hier Filme-Episode.
Ja, danke.
Für die Deer Hunter-Rezension, ja. Also alle, die da noch reinhören wollen, die mögen jetzt mal dieses Intro hier skippen.
Ja, ich muss mir das eh noch anhören. Und das ist auch dann die Episode, wo ihr über Civil War gesprochen habt?
Ja.
Okay,
das
cool.
Das war Civil War und Kriegsfilme.
Mhm. Okay. Ja, weil mich dann doch auch sehr interessieren würde, wo Hoffi schlussendlich bei Civil War gelandet ist. Weil als wir mit ihm über den gesprochen haben, da war er ja noch nicht so ganz sicher, ob es bei den Punkten bleibt.
Ja, ja, er war sichtlich irritiert, oder irritiert ist das falsche Wort, aber er war immer noch so im Findungsprozess.
Mhm. Genau.
Und der
Spoiler-Triangel für so die Filme-Episode, also hat sich nicht viel getan bis dahin.
Ach so?
Nee, na super. Immer noch so Findungsphase.
Ach, immer noch, okay.
Ja. Aber wir haben auch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und also er hat uns ja verboten, eure Folge vor Release zu hören. Deswegen, mal gucken.
Okay, wie ist er denn drauf, ey?
Dabei, wir haben, glaube ich, sogar ein Spoiler-Kapitel weggelassen, oder? Sondern haben das umschifft. Insofern, ihr seid ja da schon ein bisschen tiefer reingegangen. Also.
Ja.
That's what she said. Kann man da nachhören. Also, viel Spaß. Wie hört ihr sonst keine Podcasts? Ihr hört ja nur euch, oder? Sagt er mal zwischenzeitlich so selektiv.
Mhm. Geht mir ähnlich, ich höre auch nur uns.
Gute Wahl. Ja. Dann wollen wir ins Episödchen reinsteigen und für die Supporterschaft da draußen oder diejenigen, die es noch werden wollen, für die haben wir eine besondere Überraschung am Ende dieser Episode. Also unbedingt dranbleiben, da passiert noch was. Und wir haben gesagt, ich fange an, danach macht Hermann seine Rezension, dann Lee und am Ende haben wir noch einen gemeinsamen Film für Fepse aus dem Auftragsportfolio. Ich habe einen Film gefunden, den hat Hermann nicht gesehen, zumindest hat er ihn nicht gelockt. Und das ist ein Film, wo ich mir sicher bin, dass es den auch auf VHS-Kassette gibt. Insofern ist einer aus der Riege. Aber vielleicht ist das nicht dein Genre. Ich habe ein Musical mitgebracht. Aber nicht nur irgendein Musical, ich habe ein Berliner Musical mitgebracht. Und zwar ein ziemlich bekanntes. Und das wurde mal verfilmt. Ich habe jetzt aus dem Jahr 1988 mir Linie 1 angeguckt. Vom Regisseur Reinhard Hauff. Vielleicht kennst du andere Filme von ihm, weil der hat auch Messer am Kopf gedreht oder Endstation Freiheit. Das ist ja... ist ja schon deine Baustelle. Insofern dachte ich.
Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig klingelt da jetzt gerade nichts.
Klingelt nichts. Also der ist eher so im Genre-Kino unterwegs gewesen und dann hat er so Specials fürs TV gedreht, so Musik-Specials, also über Janis Joplin und Wilson Pickett und so eine Leute.
Ja.
Und da ist die Produktionsfirma auf ihn zugegangen, meinte so, hast du Bock, wir haben hier ein Musical zu laufen in Berlin und das Ganze zu verfilmen. Und der kannte das nicht. Und ist dann ins Hansa-Theater, ins Grips-Theater dann praktisch gefahren und hat sich das Musical angeguckt und fand das so gut, dass er gesagt hat, alles klar, komm Ian, ich bin am Start. Und dieses Musical läuft immer noch im Grips-Theater, seit 1986, Alter, ich habe das auch irgendwann in den 90ern mal gesehen, hat im Dezember die 2000. Vorstellung, also,
okay, wow.
Und ist immer noch komplett irgendwie ausverkauft, wenn du da irgendwie Tickets kaufen willst, dann siehst du schon, dass für die nächsten 3-4 Veranstaltungen ist schon wieder auch alles voll und so, also das ist echt ein ist ein Dauerbrenner.
Ja, wild, ey. Nee, da hast du wirklich einen komplett blinden Fleck bei mir erwischt. Also ich bin gerade den mal kurz durchgegangen, so gar nichts.
Den kennst du nicht. Okay. Aber hast du schon mal gehört von dem Musical oder gar nicht?
Nee, also weder das Musical noch Filme von dem Hauf. Der Name, der klingelt irgendwas, aber gesehen habe ich da tatsächlich noch gar nichts von. Abgefahren. Das ist, überrascht mich gerade.
Ja, mich auch. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kennst du das eine oder andere aus seinem Portfolio. Hast du den Film gesehen, Lee?
Nee.
Und warst du schon mal Musical?
Nein.
Auch nicht?
Ich bin ja eh nicht so der Musical-Fan. Aber ich weiß, dass das gibt.
Zumindest nicht passiv. Aktiv war er ja schon auf der Bühne. Der
ja, aber auch da kein Fan von.
Auch da nicht ein Fan von. Nee. Nicht mal Fan von seiner eigenen Leistung. Doch, die war tadellos.
Ja, natürlich. Ja. Nee, aber bei Musical arbeiten ist echt nochmal eine ganz andere Nummer. Hat nicht mehr so viel mit Schauspiel zu tun.
Weil gesungen?
Nee, weil du dich halt ganz krass an Cue-Punkte halten musst und es dann auch wenig Freiraum gibt, das so zu deinem Ding zu machen. Also das ist halt einfach, ja, Sätze wiedergeben, wie es vorgeschrieben ist und das halt an Cue-Punkte gerichtet. Und
also es ist zu sehr in einem Korsett gezwängt.
Ja, ja, total.
Weißt du, wen er gespielt hat in dem Musical, Hermann? Preisfrage. Bash-Preisfrage.
Keine Ahnung.
Quatsch, Alter.
Ich sag nur, I will always love you.
Oh.
Als Stichwort.
Ja, genau. Ich habe Whitney Houston gespielt.
Ja, er war Whitney Houston. Okay. Lee, also nicht so Musical-Fan, ja.
Hat's dir nicht gefallen?
Nett gefallen, ja, den
Musicals. Nee, okay, war nicht so meins.
Gucken wir, ob ich dir zumindest Linie 1 ein bisschen schmackhaft machen kann, weil immerhin geht es hier um Berlin. Der schaute sich das Musical an und hatte natürlich beschlossen als erstes, wir drehen das direkt in U-Bahnhöfen und reiten in die U-Bahnhöfe ein und holen uns da irgendwie Drehgenehmigung und machen das dann on location. Die BVG, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe, hatten aber was dagegen. Also was heißt, die hatten was dagegen, sondern die haben gesagt, können wir machen, ist möglich. Aber wir geben euch ja 2 Stunden in der Nacht, weil das sind halt die 2 Stunden, die zur Verfügung stehen. Dann müssen die Züge gereinigt werden, dann müssen wir wieder bereitstellen und so. Also mehr 2 Stunden nachts ist nicht drin. Und dann hätten die für den Dreh wahrscheinlich irgendwie 4,5 Jahre gebraucht. Und die haben gesagt, das ist zu umständlich. Da haben die so einen U-Bahn-Waggon genommen, haben das nochmal statisch ausgemessen, das Filmstudio, man den U-Bahn-Waggon da hinstellen kann, ohne dass irgendwie alles zusammenbricht und der Waggon da Richtung Erdkern rutscht. Und haben dann festgestellt, das ist ein bisschen tricky, das ist hart an der Grenze und das können die nicht bringen. Da haben die den schwersten Teil, nämlich so unten diese Räder und die Schienen und so, die auf den Schienen praktisch rauflegen, die haben sie dann getrennt und haben praktisch nur das obere Teil von diesem U-Bahn-Waggon da reingepackt und haben das so ein bisschen präpariert und haben auch noch einen zweiten Waggon nachgebaut, direkt im Studio. Also das heißt, wir haben hier sehr artifizielle Musical-Kulissen. Es wird kein Wert drauf gelegt, dass das jetzt alles sehr realistisch ist, sondern es hat so voll diesen Bühnenflair, so weißt du, viel Nebel und so auf den Bahnhöfen und alles ein bisschen Theater hat. So, zur Handlung. Im Zentrum steht eine junge, etwas naive und unschuldige Sunny. Die kommt nämlich nach Berlin, natürlich vom Land, ja, Kleinstadt irgendwo in der Wildnis und kommt jetzt zum ersten Mal in die Großstadt. Weil,
Wildnis. Ja, halt. Ist auch geil, dass du Kleinstädte in Deutschland mit Wildnis bezeichnest.
Korrekt, ja. Mhm. Weil nämlich der Rockstar Johnny, und hier haben wir Johannes Krisch aus Merzengrund, den wir neulich hatten, okay, in Jung. Und die Zahnlücke und dieser Wiener Dialekt, dachte ich so, Alter, den kenne ich doch. Das ist doch nicht etwa der aus Merzengrund irgendwie 40 Jahre zuvor, und der war es tatsächlich. Der hätte mich angeboten, der hat ein Konzert gegeben bei ihr da in der Wildnis und hat angeboten, da nach Berlin zu kommen, wenn ihr die Landluft auf die Nerven ging. Und das hat sie dann umgesetzt und hat gesagt, so, die hat jetzt die Schnauze voll von ihren Eltern und von dem Kaff und kommt jetzt in die Großstadt, um auf immer und bis der Tod ausscheidet mit Johnny zusammenzuleben. Und dann kommt sie halt so schwer verliebt in Berlin an und dann beginnt so eine Odyssee durch die Berliner U-Bahn, bei der sie halt zwielichtige, kaputte, lustige, skurrile und liebe Fratzen kennenlernt. Da sind halt so Punks dabei, da sind halt so suizidale Menschen dabei, da sind Spießer dabei, da sind so Nazi-Witwen halt am Start. Alles, was so vor der Maueröffnung praktisch so in Berlin in der U-Bahn unterwegs war. Alkoholiker, du hast Gastarbeiter, natürlich von Deutschen gespielt, mit dicken Schnäuzer und Ali-Akzent, also so wurde das damals dargestellt. Mhm. Und wie auf der Bühne haben hier mehrere Schauspieler bzw. Schauspielerinnen halt mehrere Rollen übernommen. Der bekannteste im Cast ist sicher Dieter Landouris. Der spielt insgesamt 6 Rollen. Der spielt auch eine der größeren Rollen, das ist so ein Punk-Verschnitt namens Bambi, der sie so ein bisschen unter die Fittiche nimmt und sich so mit ihr anfreundet, also eigentlich so ein bisschen raue Schale, aber guter Kern. Aber schon einer so mit Berliner Schnauze, der dann sowas sagt wie, bis neulich, wa? Und affengeil und so, also so eine Worte fallen dann so, also so typisch 80er Berlin-Slang. Sie wird gespielt von Inka Grötschel. Da hat der Regisseur auch einen besonderen Ansatz gewählt und der hat gesagt, irgendwie ist er der Meinung, dass die Person, die halt in dem Musical im Gripstheater die Rolle der Sunny gespielt hat, dass die nicht so richtig in den Film reinpasst und hätte gern frisches Gesicht. Und frisches Gesicht meinte er wörtlich, weil er ist nicht irgendwie zu irgendwelchen Casting-Agenturen gegangen, sondern der ist gezielt in irgendwelche Kinos rein, in irgendwelche Cafés rein, in Dönerläden und in einem besagten Dönerladen hat er nämlich auch hier die besagte Hauptrolle gefunden. Und hat da irgendwelche jungen Mädchen angesprochen, beziehungsweise seine Leute da, ob die nicht Bock haben, in einem Film eine Hauptrolle zu übernehmen. Und in einem Dönerladen wurde besagte Inka Grötschel dann entdeckt. Hat danach auch gut Karriere gemacht. Also das war dann so der Anstoß, dass sie definitiv immer wieder dann danach auch in irgendwelchen Filmen und Serien zu sehen war. Ja, und dann...
Die ist früh gestorben, ne?
Ja, die ist früh gestorben. Die ist
krass, mit 41.
An Krebs mit 41 dann gestorben, richtig. Und das ist das Musical Linie 1 und es unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Bühnenversion, außer dass du es halt zu Hause auf dem Fernseher gucken kannst. Du hast wirklich schnittige Songs, also so Fahr mal wieder U-Bahn kennt man, dieses Wilmersdorfer Witwen, wo diese Nazi-Witwen praktisch so ihren Song schmettern. Du sitzt mir gegenüber, heißt einer der Songs. Dann gibt es dieses bekannte Hey Du, was von den Beatsticks und von Sido auch gesampelt worden ist. Weißt du, dieses Hey Du.
Scheiße, ja. Mhm.
Das ist zum Beispiel aus dem Linie 1 Musical. Und dann noch ganz interessant haben wir Dieter Hildebrandt hier. Wer den noch kennt, der gibt hier auch ein Cameo an einer Stelle und verpasst die U-Bahn. Also ist sehr kurz im Bild zu sehen. Und ist also für mich als Berliner hat das natürlich noch eine besondere Note. Aber ansonsten ist das natürlich hier nicht besonders geil und recht harmlos und definitiv aus der Zeit gefallen. Also wenn man sich das jetzt heute anguckt, wird wahrscheinlich niemand diesem Film hier 10 Punkte geben. Aber es hat schon seine sympathischen Seiten. Aber es ist natürlich auch eine Menge überholt. Weißt du, so dieses 80er-Jahre-Klischee. Du siehst ja jetzt auch, kommen noch Punks irgendwie auf der Straße. Ja. Die sind ja komplett ausgestorben.
Ja.
Aber würdest du sagen, dass es zur Zeit damals aktuell war oder war es damals schon überholt? Also war es damals schon Klischee?
Nee, damals traf das schon zu. Also sicher auf jeden Fall ein bisschen überzeichnet alles. Ja, halt so Musical, weißt du, da wird dann auf einmal getanzt und so. Deswegen sind die Figuren und die Charaktere natürlich komplett drüber und teilweise Abziehbilder. Aber an sich definitiv zeitgemäß. Also so diesen 80er-Vibe vor der Maueröffnung im Westberlin hat man schon gut eingefangen damit. Jetzt die Songs, die dann auf einmal losgehen, so, das ist so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen unorganisch. Also es wirkt so ein bisschen, okay, wir schneiden jetzt einfach mal und dann tanzen welche auf dem Bahnsteig, weißt du, also das ist jetzt nicht so wirklich so immer ein geiler Übergang. Das ist jetzt nicht das organischste Musical, was ich je gesehen habe. Und ich bin ja schon ein Fan von dem Genre. Also ich habe da sehr viel Gute auch gesehen. Und bei Linie 1 ist sicher ein bisschen Nostalgie mit bei und dadurch, dass ich die live gesehen habe, finde ich es hier natürlich auch ganz nett. Aber ist sicher keins der besten Musicals aller Zeiten. Also das wäre wahrscheinlich nicht mal in der Top 100, kann ich mir vorstellen. Das ist Linie 1 von Reinhard Hauff. Viel mehr habe ich nicht. Gibt natürlich so diese lustigen Sprüche, die komplett ausgestorben sind. Die haben mich natürlich auch ganz amüsiert. Dieses Affengeil und bis neulich, was er mal sagt. Und dann wird natürlich immer extrem Berlinert. Also da wird mehr Berlinert, als ein Berliner überhaupt Berlinert. Und
klar.
Ja, so ist das. Und ja, vielleicht macht ja Sunny auch eine Entwicklung durch im Laufe dieser Reise durch die U-Bahn.
Das wäre es ja.
Das wäre ein Ding. Das wäre mein Ding. Geht 99 Minuten, ist aus dem Jahr 1988. Und ich komme zu den Punkten, die ihr dann raten müsst. Also nicht die ihr raten müsst, sondern ich komme zu den Punkten, erstmal, die ihr nicht raten müsst. IMDb 6,6. Ich habe keinen Metascore gefunden. Und auch bei Letterboxd ist der nicht oft gesehen worden, nämlich 341 Mal. Das heißt, ich bin der 342. der diesen Film hier lockt.
Yay.
Und hat eine 3,4 bei Letterboxd. Jetzt seid ihr dran.
Ja, Hermann, darf's anfangen.
Hermann darf anfangen, wa?
Ja, darf ich wohl anfangen, wa?
Darfst du wohl anfangen?
Ich versuche das jetzt gar nicht erst hier rum zu Berlinern. Das wird nur peinlich. Gute Frage. Ja, also du sagst, du bist ein Musical-Fan, ist jetzt aber auch nicht das Beste, aber halt seinen Charme. Dann würde ich, ich glaube, so eine 7 ist immer relativ neutrales Territorium. Ich sage einfach mal 7.
7 sagt er einfach.
Ich sag 6.
Lee sagt 6. Mein Berliner Herz und meine Altersmilde hat zu dieser 7 geführt, die Hermann genannt hat. Insofern hat er diesmal die Punkte.
Ernst? Eine 7, Alter?
Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, ob du das mit reinfließen lässt, weil ich bin ja Berliner, gebürtiger. Und in jeder anderen Stadt wäre das eine 6 gewesen, dieses Musical. Als Berliner Musical muss ich ihm natürlich eine 7 geben, weil da ist ja schon so local und so.
Aber ey, das passt total gut, weil ich hatte vorhin so eine kleine Vision, dass du heute gewinnst. Das Punkteraten.
Lee hat geträumt, dass ich heute das Punkteraten gewinne.
Ja.
Das wäre ein Träumchen, Alter.
Also war im Wachzustand, aber ja.
Ich habe ja nachher noch ein Pokerturnier, ein wichtiges. Mhm. Also das heißt, wenn ich heute das Punkteraten gewinne, dann
ist dein Tag
Segel,
heute.
Dann ist mein Tag. Dann sind die Segel schon mal in die richtige Richtung gesetzt.
Naja. Also ich sag's dir, ich hab das irgendwie im Urin. Heute wird das ein Sieg für dich.
Das ist jetzt aber nicht mit Absicht daneben geraten, nur damit dein Traum jetzt in Erfüllung
geht. Nee, ich bin auch irgendwo fast schon schockiert, dass das jetzt wirklich eine 7 ist, weil das klang nur wirklich nicht danach.
Ich bin auch der Meinung, dass niemand außerhalb von Berlin wird diesem Film eine 7 geben. Da bin ich fest von überzeugt. Dafür ist der
einfach
nicht gut genug.
Ging ja darum, was du dem gibst. Und das klang dann doch wenig begeistert für eine 7, aber fein. Hermann hat es getroffen,
richtig. Mein Berliner Herz hat er dann schon mit einkalkuliert.
Mhm. Ja, manchmal ist das so, ne? Ich kenne das ja auch, wenn du Sachen hast, die einfach einen bestimmten Lokalkolorit, den man sich selbst auch zuschreibt, dann treffen, dann
klar.
Ist man dem von vornherein schon milde gestimmt, ne? Also das ist ja so eine Sache, also so ein Milieu, in dem man sich wohlfühlt, kann ja auch schon sehr viel ausmachen.
Das ist ja auch die Zeit, wo ich groß geworden bin, darf man nicht vergessen. Also die 80er in Berlin im Westen vor der Maueröffnung, da war ich am Kudamm, da hat mich meine Mutter halt in das Kino geschleppt und da lagen halt am Zoo die ganzen Obdachlosen und Punks rum, weißt du, die du hier halt irgendwie im Zentrum hattest und so. Und das ist schon.
Hast du da auch singend durch die U-Bahn getanzt?
Nee, aber die.
Ja. Nein, aber. Wenn du nicht ganz genau hingeguckt hast, dann läufst du vielleicht irgendwo bei Linie 1 so im Hintergrund noch rum, ne? So der kleine.
Könnte sein, ja. Könnte sein. Das Einzige, was ich vermisst habe, ist hier so ein bisschen so die Panflötenspieler, die El Condor-Passer da, so in der Fußgängerpassage. die sind hier nicht vorgekommen. Das sind die einzigen, die habe ich gesucht und nicht gefunden. Alles andere war am Start. Ach, Dieter Landuri spielt auch einen türkischen Gastarbeiter an einer Stelle. Übrigens auch eine seiner vielen Rollen. Hätte er heute wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht. Mhm. Der Liso.
That is one big pile of shit.
Guckt er wahrscheinlich nicht, den Film.
Nee, das ist anzunehmen.
Anzunehmen. So, gucken wir mal, ob Hermann vielleicht was dabei hat, was du dir angucken würdest, wenn ich schon nicht.
Ja, da sind wir mal gespannt. Ich bin ja durch eure lange, lange Liste gegangen und ich habe gedacht, boah geil, wenn ich jetzt hier bei euch zu Gast bin, dann kann ich mal was machen, was wir bei uns im Podcast gar nicht machen und das ist über Serien reden. Da habe ich geguckt und hatte so eine Shortlist an ein paar Serien, die ich geil fand und gesehen, dass ihr die alle irgendwie schon drin hattet.
Ach, auch da, ja.
Ja, also sei es jetzt, sei es Winning Time, sei es Freaks and Geeks, sei es die High Fidelity Serie, sind alles so Sachen, die ich in mein Herz geschlossen habe und gerne drüber reden würde. Ja, aber da wart ihr schneller. Und dann fiel mir ein, dass ich eure Reichweite und euren Podcast gerne missbrauchen möchte, um meine eigene Veranstaltung zu pluggen.
Schieß los.
Und zwar werden wir am 1. Juni, und das hört ihr, Leute, die bei Ja hier Filme reingehört haben in den letzten Wochen, haben das auch schon mitbekommen. Am 1. Juni wird unsere Retromania 10 Jahre alt. Das ist eine Veranstaltung von 80er und VHS-Fans für 80er und VHS-Fans, wo aus dem ganzen Land Menschen zusammenkommen und Videokassetten, 80s, Retro-Flair und sonst was feiern. Und das findet jetzt, wie gesagt, zum 10. Mal statt in Löhne im einzigartigen Film-Retro-Shop, der einzige und letzte VHS-Laden Deutschlands. Das geht den ganzen Tag, geht vormittags irgendwie los, geht bis spät in die Nacht, wird lustig, wird exzessiv und ist einfach eine kleine familiäre Convention, wo Leute zusammenkommen können und nach Herzenslust über Retro-Filme, alte Filme und Chuck Norris und Schwarzenegger und wie sie nicht alle heißen, abnerden können.
Klingt fett. Was sagt denn Michael Ironside? Was sagt denn Michael Ironside dazu?
Bravo! Bravo! Excellent!
Ja.
Ja, nice. Also es ist eine tolle Sache. Über die Jahre ist da auch schon sehr viel Interessantes passiert. Also vor 2 Jahren zum Beispiel hatten wir Brian Trenchard-Smith zu Gast, den Regisseur von die BMX-Bande und der Mann von Hongkong und Dead End Drive-In und so weiter, haben wir aus den USA einfliegen können. William Lustig ist schon da gewesen und sonst was. Also über die Jahre ist da eine ziemlich krasse Retro Community entstanden und der Laden trieft danach und okay, nach Zigaretten. Cool. Das ist eben so, wie es in den 80ern gewesen ist.
Wie cool. Ja, unbedingt dahin.
Und in diesem Zusammenhang habe ich überlegt, na, dann bringe ich jetzt auch einen Film mit, der darauf einzahlt und bei dem ich dieses wohlig-warme Gefühl über weite Teile verspürt habe, der nicht auf eurer Liste zu finden ist. Und das ist ein Film aus Schweden tatsächlich. Nicht von Ingmar Bergman, sondern ein Film mit dem Titel Videoman oder Videomannen von 2018. Aha. Der Film von der Regisseur ist Christian A. Söderström, der nichts gemacht hat, was man irgendwie gesehen hat sonst. In den Hauptrollen seht ihr einen Stefan Sauk, ich hoffe, man spricht den so aus, S-A-U-K, der hatte eine kleine Nebenrolle in dem Original von Verblendung. Dann haben wir Lena Nilsson. Auch die hat in nichts mitgespielt, was man hierzulande irgendwie kennt. Zumindest kannte ich davon nichts. Spielt eine Simone. Den einzigen, den man vielleicht kennt, ist Martin Wallström. Den kennt ihr eventuell als Tyrell Wellick aus Mr. Robot.
Ach ja.
Der hat in dem Film eine kleine Nebenrolle als Chef von Simone. Mhm. Gut, Videomann. Worum geht's? Es ist kein Superheldenfilm von einem Typen, der ein Cape aus VHS-Bändern hat. So, das ist... Es wäre cool, aber nein, es ist ein Film über einen...
Wie bitte? Die Frau von Wim Wenders hatte doch zu den Oscars, ihr Kleid war komplett aus alten VHS-Tapes von Filmen ihres Mannes gemacht.
Echt?
Ja, hast du es nicht... Du bist ja zu spät gekommen, ja. Und ihre Handtasche war auch eine VHS-Kassette. Also so in der Optik von einer VHS-Kassette. Ja.
Sehr kreativ. Ja.
Super geil.
Genau, und genau auf diese Retro-Ästhetik spielt der Film auch, zahlt der Film auch ein. Also die Geschichte basiert letztlich auf dem Leben eines sogenannten Ennio Medina, oder Midena. Den Mann gab es wirklich, der war in den 80er Jahren in Schweden einer der besten Videothekare des Landes. Eine Auszeichnung, die mir auch nicht bekannt gewesen ist, dass es die gegeben hat, dass da irgendwie ein Ranking stattgefunden hat, wie beim Players Ball oder so, aber anscheinend gab es das. Und Stefan Sauk spielt besagten Ennio Midena, der allerdings die Figur in dem Film Ennio ist effektiv eine Kombination aus mehreren Figuren. Es ist also kein Biopic im herkömmlichen Sinne. Denn Videomann ist eigentlich eher so eine Art Synthwave-Giallo, kann man sagen. Denn Ennio ist in den 80er Jahren aus Italien eingewandert nach Schweden und hat sich verliebt in die Videokassette. Und er fand diese Cover geil, er fand die Tapes geil, er fand die Filme geil und wollte das eben unbedingt mitmachen und hat sich dann eben zum besten oder einem der besten Videothekare von Schweden gemausert. Insgesamt, wie gesagt, spielt der Film natürlich nicht im Damals, sondern im Jetzt und Videotheken sterben auch in Schweden wie in Deutschland ohne Ende weg und deswegen sehen wir Ennio, wie er in einem Keller haust, umringt von Tausenden von Videokassetten in den Regalen. Zwischendrin hat er so eine kleine abgefuckte Matratze und eine Mikrowelle und irgendwo noch einen Computer, aber das war's auch. Also er lebt in diesem Keller und selbst in dieser kleinen Schrottexistenz ist er bedroht, denn ihm droht die Räumung. Also er hat seine Miete für dieses Drecksloch nicht bezahlt und wird deswegen, läuft er Gefahr, dort rausgeschmissen zu werden. Surft dann immer mal durchs Internet, sieht dann auch was von wegen neuer Retro-Trend, Schallplatten kommen zurück und er denkt, okay, vielleicht kommen Videokassetten zurück. Er will jetzt auch eine neue Videothek eröffnen, aber für Connoisseure, weil er hat einfach alles, was irgendwie der geneigte Filmfan sehen möchte, hat er auch da. Ändert allerdings nichts daran, dass er irgendwie mega viele Schulden hat und den versucht er, bekommt dann eines Tages einen schicksalshaften Anruf von einem sogenannten Faceless. Das ist eine ominöse Videosammlerin, die in Fankreisen, ja, da sagen Leute, nee, Faceless gibt's gar nicht und so weiter, aber die bietet ihn an oder fragt ihn, du hast Zombie in irgendeiner super seltenen Ausgabe, Auflage, ganz seltenes altes Tape, ich gebe dir 10.000 Euro dafür.
Okay.
Und er sagt, ja, okay. Also ist so ein bisschen skeptisch und sagt so, ja, okay, machen wir. Und ist dann, hat dann natürlich die Aussicht, sein sämtliche Geldschulden auf einmal loszuwerden, wenn er dieses Tape für 10.000 Euro an diesen gefährlichen, ominösen Sammler oder die Sammlerin verkaufen kann. Mhm. Was eben sich dann entspinnt, ist ein verrückter Giallo, weil wir haben sämtliche Stereotypen, also sie setzen sich hin und trinken J&B Whisky, wenn er zu irgendwelchen Leuten geht und mit denen dann Giallo-Filmabend macht und so weiter. Es ist sehr dunkel, es ist sehr mysteriös, Lederhandschuhe sieht man auch dabei. Und er wird halt langsam verrückt, denn irgendwann stellt er fest, scheiße, der Zombie ist weg. Und also das Videotape von Zombie ist weg. Und Faceless hat eben einen Ruf, dass wenn sie nicht kriegt, was sie will, die Leute auch mal ganz schnell verschwinden.
Na klar.
Deswegen, ich sag Krimi, Giallo irgendwie. Gleichzeitig haben wir noch eine zweite Handlung. Ich hatte sie kurz vorhin angesprochen. Leda Nilsson als Simone ist ein anderer Charakter, den wir kennenlernen. Eine Frau, die irgendwie auch in der Vergangenheit hängen geblieben ist, die sich noch so anzieht wie aus den 80ern, weil sie dachte, dass sie früher so schön gewesen ist, sich aber im Alkoholismus ertränkt und von ihrer Tochter entfremdet. Und die beiden kommen zusammen, weil er von ihr so einen Stapel alter VHS-Kassetten kauft. Und dadurch lernen die sich kennen. Und irgendwie lernen die sich auch so ein bisschen lieb haben. Und wenn sie besoffen ist, ruft sie ihn an. Er kommt vorbei, sie verbringen Abende zusammen. Er soll Filme mitbringen. Und er guckt sie dann an und sagt dann auch sowas wie, ja, you look like the girls in the movies I watch. Und dann fragt sie, was sind das für Filme? Und dann sagt er, ja, italienische Horrorfilme aus den 70ern und 80ern. Was ich, wie ich finde, aber eigentlich ein sehr schönes Kompliment ist. Aber jedenfalls ist der Film eine neongetränkte Neo-Giallo-Krimi-Geschichte, die uns in die ja, etwas überstilisierten und verrückten Kreise von Videosammlern bringt. Und das Interessante daran ist, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass es mich über weite Strecken wohlig warm erwischt ist, dass das ja eine Szene ist, in der ich mich seit vielen Jahren bewege und kenne und auch viele Leute kennengelernt habe. Sehr exzentrische Sammler, krasse Sammler. Und es gibt dann auch so Sprüche. Am Anfang siehst du ihn, wie er mit so einem Sammler telefoniert. Und er sagt dann so, hier, ich habe zwei seltene schwarze VTC für dich. Also irgendein seltenes schwedisches Label. Und dann sagt er am Telefon so, ja, aber ich sammle gar keine Labels mehr. Ja, was sammelst du denn dann? So, ja, ich sammle nur noch tschechische Filme aus den 60ern. Und es sind einfach solche Sprüche, die klingen jetzt total drüber, aber das sind Sprüche, die ich so oder so ähnlich schon gehört habe von Sammlerkollegen. Also die Videosammlerszene ist sehr, sehr, sehr weird teilweise. Also was da an Sammelgebieten auch stattfindet. Also ich kenne so jemanden, der hat früher ganz viel so Tapes gesammelt, so ganz merkwürdiges Zeug, was irgendwie aus dem deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet gekommen ist. Also so Tapes, die es nur in dieser Gegend gab und so weiter. Und ich finde es sehr schön, dass dieser Film, der effektiv eine ziemliche Low-Budget-Produktion ist, sich genau einer solchen Szene annimmt und dass offensichtlich die Szene in Schweden auch gar nicht so groß anders ist, als sie jetzt hierzulande zu sein scheint. Der Typ selbst, Ennio, ist Film-Nerd, Film-Geek, wie er im Buche steht. Also er lebt halt in seinem Keller da, was übrigens der Originalkeller des Original Ennio Midena ist, wo der seine Tapes aus den 80ern aufbewahrt. Haben die halt so ein bisschen aufbereitet, irgendwie ein paar Lampen reingehängt. Aber ja, es ist tatsächlich die Originalsammlung des Original Ennio Midenas, in denen dieser Film spielt über weite Teile. Und er hat halt, da hat er so einen Stahlschrank, wo er dann seine richtig seltenen Titel drin hat. Und er ist einfach so ein liebenswürdiger Geek und da habe ich ganz viele High-Fidelity-Momente. So, es gibt dann so einen Typen, der kommt rein, will von ihm irgendwie ein Video ausleihen. Dann guckt er in sein Büchlein und sagt so, hier, hast du deinen Videorekorder repariert? Und er fragt, warum? Ja, Du, das letzte Mal hast du mir das Tape zurückgebracht, da waren dann so, im Band war irgendwie Abnutzung dran. Das musste ich aufmachen und neu machen. Wenn du deinen Videorekorder nicht repariert hast, wenn das ein billiges Scheißgerät ist, dann kriegst du diesen Film nicht. Dann leih ich dir den nicht aus, weil du machst meine Filme kaputt. So nach dem Motto. Und das hat mich so sehr an diese High-Fidelity-Szene erinnert, wo er dem Typen halt die Schallplatte nicht verkaufen will, weil er ein Arschloch ist.
Ja.
Und genau so ein liebevolles Nerdtum, was schon so ein bisschen neurotisch ist an vielen Stellen. Das liebe ich und das atmet der Film über sehr weite Stellen aus. Da gibt es dann, was dann so auch zu Momenten führt, dass er mit einem Kumpel auch Giallo-Abend machen will und der lebt jetzt mit seiner Frau zusammen und ist seitdem abgemeldet. Das heißt, die Frau hat komplett die Kontrolle übernommen, der darf nur noch Rohkost essen und nur noch langweilige Filme angucken. Und dazu gibt es dann eine schöne Szene, wo er irgendwie bei einer Party bei denen zu Hause ist. Und die Frau meint so, ja, vielleicht ist er einfach auch aus Nacktszenen und Gewalt rausgewachsen. Und daraufhin sagt Ennio, seine Ideale zu verraten, ist kein Erwachsenwerden. Und ich finde es so schön, dass er Giallo gucken und Gewaltfantasien in Filmen als Ideale bezeichnet.
Sehr schön. Und
die Antwort ist dann, das sagt derjenige, der im Keller wohnt und keine Kompromisse eingehen muss, sagt die Frau. Woraufhin er wieder kontert, hier ist nicht ein Filmplakat an den Wänden, das ist kein Kompromiss, das ist Faschismus.
Klingt gut.
Also, es sind so wunderbare Szenen. Gibt ein Video an, da guckt er mit seinem Kumpel über einen Beamer, gucken die irgendeinen Film mit Hardcore-Inserts und streiten sich darüber, ob das jetzt ein Body-Double ist, weil die an ihrem Bauch eine Narbe hat und in den Hardcore-Szenen auf einmal nicht. Und dann stehen die da vor einer riesigen Vagina auf der Beamer-Fläche und diskutieren drüber. Und ich möchte sagen, dass das überzeichnet ist, wenn ich nicht schon an solchen Abenden dabei gewesen wäre. Also,
du kannst es bezeugen.
Ich kann das bezeugen, dass so oder so ähnlich Sachen unter Videosammlern und Videonerds ablaufen. Und das finde ich einfach so faszinierend an dem Film. Samantha Fox hat ein Original für den Film einen Song aufgenommen.
Okay. Nein.
Und ja, ich weiß gar nicht, das wie er ja heißt. Groß. Hot Love oder irgendwie so ähnlich. Ganz abgefahrenes Ding. Und der Soundtrack ist auch von einem Schlaglicht der modernen Synthwave-Bewegung entstanden, nämlich Robert Parker. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie in der Szene so ein bisschen drin seid, aber der war 2018 zumindest in der relativ kleinen Szene ein sehr großes Tier und hat sehr abgefahrene Alben gemacht. Und der hat eben den Soundtrack zu dem Film gemacht. Darüber bin ich überhaupt erst auf den Film aufmerksam geworden, weil der sonst ja auf ein paar Festivals gelaufen ist, hat auch einen deutschen Release bekommen auf DVD und Blu-ray, aber eher unter dem Horizont gefahren ist von vielen. Ich will ihn jetzt aber nicht nur belobpudeln, damit mir nicht wieder einseitiges Reviewen unterstellt wird und ich eure Punkte zerschießen würde. Der Film hat auch seine Längen und seine Probleme. Denn es gibt viele Momente, wo du einfach siehst, dass er low-budget ist, dass da kein großes Budget da war. Das heißt, die Einstellungen sind manchmal ein bisschen holprig. Gerade so die Mitte des Films hat doch einige Längen. Und gerade und immer dann, wenn sich aus diesen Giallo-Themen und aus diesem Krimi und diesem Videofanatismus rausentwickelt und wir die Nebenhandlung von Simone sehen, wo es dann eher so ein Sozialstudium Alkoholismus wird und sie dann versucht, irgendwie die Beziehung zu ihrer Tochter zu kitten, da verliert der Film irgendwie den Drive und auch die Perspektive, weil dann kommt wieder zu viel rein, dann kommt auch noch Ennio dazu und dann stellen beide fest, ach ja, eigentlich sind wir ja doch irgendwie Alkoholiker. Und nach hinten raus wird diese Sozialkomponente immer stärker und dieses eigentliche Videoding gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Und da verliert der Film Balance, finde ich. Insgesamt kommt der Film unterschiedlich gut weg, würde ich sagen. Also er hat bei Letterboxd eine 3,2. Und bei IMDb eine 5,8. Ein Metascore gibt's nicht. Wohingegen viele von den Reviews bei Letterboxd überschwänglich gut sind. Also so die Top-Reviews und so weiter, da schreiben die Leute, dass sie wirklich selten sowas Intensives gesehen haben. Und auch die Festival-Bewertung oder das, was so auf den DVDs draufsteht, ist auch sehr gut. Und ich kann verstehen, wo die herkommen, weil ich, wie gesagt, finde, dass die Haupthandlung um Ennio wirklich cool ist und eben wirklich diesen quirky Videosammler uns schön vorstellt und einfach eine krasse Nische ist, die jetzt ihren Film bekommen hat. Im Großen und Ganzen ist es dann so holprig, eben dadurch, dass dann so andere Sachen reinkommen, die zumindest meiner Meinung nach nicht so wirklich da reinpassen. Aber insgesamt sehr stylisch, sehr cool und für jemanden, der im Lokalkolorit von der Videoszene zu Hause ist, natürlich irgendwie schon
gefundenes Fressen.
gefundenes Fressen, absolut. Also wie gesagt, ich habe das auf den ganzen Retromania-Video-Jungs gezeigt und viele von denen haben gesagt, ja ey, ich habe mich da schon krass wiedererkannt an Stelle X oder Stelle Y und so weiter. Und ich glaube auch, dass da Leute dahinter sind, die wirklich wissen, was sie da tun. Also das sind nicht, manchmal siehst du ja so Filme, die in der Videothek spielen und die ist dann so schäbig eingerichtet, irgendwelche billigen Kaufkassetten in die Regale gestellt, die schon damals kein Arsch interessiert hat. Mhm. Aber man sieht hier schon, dass da wirklich die Filmsammlungen, in denen das teilweise spielt, da sind Leute dahinter, die wissen, was sie getan haben. Das sind Sachen, das fällt nur Hardcore-Nerds auf, dass die Sachen, die da in den Regalen stehen, um die es ja effektiv auch geht, dass das echt ist, dass das ernst gemeint ist und dass da wirklich Leute mit Verstand dahinter das ausgestattet haben, beziehungsweise dass sie Drehorte und Wohnungen gefunden haben von solchen Freaks, die eben wirklich wissen, wovon sie da reden. Und das ist immer so ein Zünglein an der Waage, wo man merkt, es ist authentisch.
Ja,
und das hat mir wirklich sehr, sehr gut daran gefallen.
Ja, finde ich cool.
Wie sieht's mit dem Thema? Wie sieht's mit dem Thema aus hier?
So much violence.
Weil wenn ich an skandinavische Filme denke, und du hast ja gesagt, da sind irgendwelche Giallo-Anleihen, sind das jetzt nur so Anspielungen? Weil du hast ja auch gesagt, dass diese Sammlerin, dass die auch gewaltbereit ist. Oder bei skandinavischen Filmen, egal ob Komödien oder Dramen, gibt es ja immer einen Bodycount. Ist das hier auch der Fall?
Nicht
oder?
Wirklich. Also es gibt ein bisschen Gewalt, es gibt ein paar Szenen, die auch ein bisschen holprig inszeniert sind, aber es ist eher so ein psychologisches Ding, so ein Terror-Ding, was bei ihm viel im Kopf stattfindet. Okay. Also so Paranoia, dass er sich verfolgt fühlt, dass er denkt, dass Leute bei ihm eingebrochen sind, dass halt die Videokassette auf einmal weg ist. Aber wirklich gemetzelt wird er eigentlich nicht, nein.
Haben die sonst irgendwie bildsprachlich diese Giallo-Hommagen noch aufgegriffen?
Ja, definitiv. Also du hast ganz viel harte Schatten, was ich ja gesagt habe, du hast halt diese rosa und blaue Lichtstimmung, aber dann wird eben viel auch mit Einstellungen gespielt, die sowas auch haben. Also so eine ganz klassische Einstellung ist ja dann so von hinten durch gespreizte Beine. Ja? Ja, also du hast die Kamera hinter den Beinen und dann liegt jemand auf dem Boden und sowas hast du drin. Mhm. Also die nehmen schon sehr, also die haben ihre Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht, die wissen, was das Source-Material ist und haben sich über weite Stellen an dem Bildmaterial auch bedient. Das geht mal auf und mal nicht. Mhm. Aber ja, also gerade so diese Kellerszenen, die sind wunderschön geleuchtet, wenn er durch seine engen Videoregale geht und so weiter. Da kommt schon wirklich so ein Argento-Feeling teilweise auf.
Okay. Na geil.
Klingt gut.
Mhm.
So, wie gesagt, aber insgesamt etwas unbalanciert.
Mhm. Okay.
Also nicht zu viel erwarten. Aber für Fans.
Also für Fans auf jeden Fall. Uneingeschränkte Empfehlung und eben, man sollte eben wissen, dass man hier nicht nur einen knallharten Genrefilm bekommt, sondern dass da eben auch noch andere Sachen mit reinschwingen, die einen eventuell ein bisschen rausholen können, oder mich zumindest.
Ja.
Cool.
Naja, kann ich verstehen. Dann fühlt sich das thematisch auch irgendwie fehl am Platz an. Wenn es dann plötzlich so diese Sozialstudie in den Fokus rückt, kann ich schon verstehen, dass es ein bisschen weird ist dann.
So, was ja beides für sich, glaube ich, cool gewesen wäre, aber so der Mix geht irgendwie am Ende nicht ganz auf.
Ja.
Aber gut, dass du es zumindest als authentisch bezeichnest, weil gerade du hast ja dann eher einen Blick drauf, ob das zu aufgesetzt wirkt oder so. Wie so, wenn ich mir jetzt einen Film über DJing angucke oder so ein Biopic, gucke ich natürlich da auch extrem detaillierter drauf als jetzt so ein normaler Bürger.
Ja, auf jeden Fall. Ist der Fader richtig angeschlossen und so weiter, ne? Also ich kenne jetzt der Klassiker, ne? So irgendwelche 80er Rockfilme, wo dann an dem Mikrofon einfach hinten der XLR-Ausgang zu sehen ist. Genau. Also weil kein Kabel dran ist, ist merkwürdig. Nee, also ich kenne jetzt die schwedische Videoszene auch nicht. Ich weiß nicht, ob die Labels, um die es da geht, ob es die wirklich gibt, ob die wirklich so wertvoll sind und so weiter. Keine Ahnung. Ich kann sagen, dass es deutsche Labels, deutsche Kassetten gibt, die tatsächlich in diesen Preislagen gehandelt werden. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn das auch in Schweden so ist.
Mhm. Ja, abgefahren. Okay, jetzt müssen wir raten, oder wie?
Hast du noch Fragen?
Ja,
rate
mal.
Nö.
Dann raten wir.
Das klingt irgendwie ganz cool.
Gibst du halbe Punkte, Hermann?
Ja, hattet ihr mir auferlegt.
Okay, also 1 bis 10 mit halben Punkten. Ja, es gibt ja Leute, die sagen so, nee, mache ich aus
Prinzip. Ja, stimmt schon.
Nee, ich wollte mich da ja schon an eure Vorgaben halten. Das Style-Sheet habe ich bekommen.
Alright.
Sehr gut. Oh Mann, ich muss anfangen. Fuck. Ich sag 7,5.
Ja, da wollte ich auch hin. 7,5 wäre auch mein Tipp gewesen.
Das hilft mir nicht.
Das ist. Hätte ich vorgelegt, hätte ich auch 7,5 gesagt.
Okay, aber ihr dürft beide dasselbe nehmen auch.
Ja, klar.
Ja, dann habt ihr auch beide recht.
Beide haben recht.
Geil. Sehr schön.
Siehst du mal, wie gut du erklärt hast.
Ja.
Ja, ich habe gelernt.
Ordentlich, ja. Der hört wenigstens, wenn er gebrieft wird, ja, der Gast, nicht wie andere, die komplett drauf scheißen. Soll es auch geben.
Ja. Der hält sich dran, das stimmt. So, ich bin dran und yep. Ich habe tatsächlich noch eine Serie gefunden, über die wir noch nicht gesprochen haben.
Vorbildlich.
Und eigentlich wollte ich damit warten, bis es mehr gibt und jetzt habe ich aber eine Weile gewartet und irgendwie passiert dann nichts, obwohl es angekündigt war. Und jetzt dachte ich, bevor ich komplett vergessen habe, was hier ging, spreche ich mal drüber. Mhm. Erzähl erstmal, was geht, bevor ich den Namen erwähne. Die Serie ist aus dem Jahr 2022, deswegen, also da hätte tendenziell schon was nachkommen können, aber eben bisher ist da noch nicht viel passiert. Und wir sehen zu Beginn einen Typen, das ist ein Western, okay, wir sehen einen Typ so über die Steppe laufen oder so ein bisschen durch den Schlamm und im Anschlag, also auf dem Rücken hat er so einen Sack, wo wir dann auch relativ schnell mitbekommen, in diesem Sack ist mal mindestens ein Kopf.
Okay.
Ja, das heißt, der Herr ist Kopfgeldjäger und da kriegst du schon so krasse Django-Vibes, wenn er da langläuft, was halt schon echt ziemlich schockt. Und ich glaube, die erste Folge heißt auch, dass ein Kopf leichter ist als ein Körper. So, deswegen ist halt seine Strategie, weil er sagt, warum muss ich den ganzen Körper mitschleppen? Ne? Also es geht ja darum.
Beweis genug, ja.
Ja, eben, das Beweis genug. Es geht ja darum, das Kopfgeld einzuholen. Also hackt er den Leuten die Köpfe ab und steckt die in diesen Sack. Und dann geht's natürlich auch um einen Sheriff, auf den er früher oder später trifft, weil der, also unser Kopfgeldjäger, der hat natürlich eine bestimmte Mission, wie es dann so oft ist, gibt's halt einen, den's zu holen gilt, so hinter dem er schon länger her ist, weil der natürlich was gemacht hat, was ihn und seine persönliche Geschichte stark geprägt hat. So, und über die Dauer der ersten Staffel ist er dann durch hinter dem her und da grätscht irgendwann ein Sheriff dazwischen. Und dieser Sheriff ist natürlich selber auch so am Rande der Korruption unterwegs. Eigentlich gibt er vor, um bestechlich zu sein, aber der hat halt auch seine eigene Agenda und versucht dann in dieser Grenzstadt, wo das Ganze spielt, so eine kleine Stadt, versucht er zwar für Recht und Ordnung zu sorgen, aber ja, die Konfrontation mit unserer Hauptfigur Red Bill, die verändert dann natürlich einiges. Ja. So, das Ganze heißt That Dirty Black Bag und das ist dann ja auch klar, was damit gemeint ist. Es geht halt um diesen Sack, den Red Bill mit sich rumschleppt. Und das Ganze ist eine kanadische Produktion, aber mit sehr viel italienischer Beteiligung, weil Creator und Regisseur des Ganzen ist Mauro Aragoni, 35 Jahre alt. Italiener, hat jetzt noch nicht wahnsinnig viel gemacht, 6 Credits, davon 3 Kurzfilme und dann eben diese Serie. Und hier aber auch zusammen mit Brian O'Malley alle Folgen der ersten Staffel inszeniert. Das sind 8 insgesamt, immer so 50 Minuten rum. Und die hatten aber angekündigt, dass das mindestens 3 Staffeln werden. Deswegen wollte ich eigentlich so ein bisschen warten, weil das ja auch so ein bisschen tricky ist, ne? Gerade bei Serien, das verändert sich ja dann hinten raus und dann, was so die Punkte angeht, landet man dann unter Umständen woanders. Aber ich habe zumindest mal jetzt mit der ersten Staffel echt einen guten Eindruck bekommen. Interessant dabei auch, dass du hier, wie so oft, sehr, sehr viele Producer hast, aber, also 23 sind es, glaube ich, insgesamt. Aber einer davon ist Travis Fimmel, der hier auch eine kleine Rolle spielt.
Ragnar.
Und Aaron L. Gilbert, der hat unter anderem Licorice Pizza und Gucci produziert, was jetzt ein bisschen eine andere Baustelle ist als so ein Western hier. Ja, und in der Hauptrolle des Red Bill sehen wir Douglas Booth. Und der ist ja schon auch ein sehr smarter, charismatischer Typ, der wunderbar in dieses Western-Szenario passt. Und er ist halt ganz der Clint Eastwood, so redet relativ wenig oder echt nur, wenn es sein muss. Und passt in die Figur echt geil rein. Ja, ich glaube, weiß ich gar nicht, wo hatten wir den zuletzt?
Der ist Breeder, oder?
Ja, ja.
Ich kenne
den ja. Ach, ich hatte den in Noah und Jupiter Ascending hatten wir, glaube ich, auch mal, ne? Und jetzt ist er aber auch im nächsten Terrence Malick-Film, was übrigens wieder eine deutsche Koproduktion wird, in Marnie in Babelsberg. Da ist er auch mit bei, deswegen auch wieder Franz Rogowski und Numan Acar dabei, weil das irgendwie so eine Jesus-Story wird.
Oh, ja. Shit.
Und da ist Douglas Booth auch mit drin. Das
ist ja Nikki Six gewesen, in einem Dirt-Film.
Siehst du, den habe ich nicht gesehen, weil ich kenne ihn tatsächlich so aus The Royal Club, wo er eher so diesen smarten College-Boy spielt, weißt du, so mit diesen.
Ja, ja, weil im Anzug funktioniert er auch super gut, ja, ja, aber hier halt mit Bart und Zigarillo im Mund und so funktioniert super.
Cool.
Jeden. Aber der ist bei weitem nicht die einzige charismatische Fresse in der Serie, weil der Sheriff wird gespielt von Dominic Cooper.
Oh.
Den ich ja auch immer sehr gerne sehe. Und dann, es gibt hier natürlich auch eine weibliche Figur, die dann beschützt werden muss, wobei die selber nicht so ohne ist. Die wird von Niv Sultan gespielt. Die kennt man, weil die aktuell für Apple TV Plus in dieser Teheran-Serie die Hauptrolle spielt. Mhm.
Ist an mir vorbeigegangen, die sagt mir nichts.
Dann haben wir noch Rose Williams. Die habe ich zuletzt in Miss Harris Goes to Paris gesehen. Und ey, auf jeden Fall hier erwähnenswert Guido Caprino, Italiener, aber der spielt halt hier auch einen von den bösen Jungs. Kennt man aus Die Medici. Alter, und der Typ, der ist mal unfassbar charismatisch. Das ist so eine geile Fresse und das ist wirklich cool, was der hier macht. Und das wundert mich, dass man den nicht öfter in großen internationalen Produktionen sieht, weil es ist wirklich ein geiler Typ. Und davon hat man hier echt einige in der Serie. Also das funktioniert, weil dann haben wir noch in kleineren Rollen eben Travis Fimmel, Aidan Gillen, ne, kennen wir aus Game of Thrones und Co., Patterson Joseph und Richard Sammel darf auch noch mitmachen, den ich ja auch so immer super finde. Mhm. Deswegen, also rein was das Line-Up angeht, machen die hier schon eine Menge richtig. Jetzt ist aber halt so die Story, das ist leider nicht durchgehend, hat das so einen Drive, dass du da, also manchmal hast du schon das Gefühl, so Leute, jetzt kommt mal in die Pötte, ne? Das muss irgendwie dieser Spannungsbogen, den die am Anfang ganz gut aufmachen, so, das hält sich nicht so richtig geil. Gegen Ende der Staffel verdichtet sich das dann schon nochmal stark, aber es ist halt, also da musst du halt auch erstmal hinkommen, ne? Das sind 8 Episoden und aber immer eben so um die 50 Minuten. Mhm. Aber es ist eben stellenweise echt schön blutig. Deswegen natürlich auch TVMA. Und allein schon durch die Prämisse, dass der Typ halt einfach mit dem Kopf in seinem Sack durch die Gegend rennt, ist das ja eh schon vorgegeben.
Kopf in seinem Sack klingt jetzt eher wie so ein Buddy-Horrorfilm, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Klingt eher nach Cronenberg.
Das stimmt, ja, nee, also es ist schon sehr klassisch Western hier und man hat ein bisschen den Touch von den alten italienischen Western, deswegen, also dieses Django-Ding.
Damit hast du mich natürlich schon irgendwie, dass du nicht nur sagst, es ist eine Western-Serie, sondern die hat auch noch diesen italienischen Spaghetti-Western-Anstrich, das liebe ich ja total.
Also ich habe auch permanent die ganze Zeit gedacht, du musst da mal mindestens reingucken.
Mhm. Ich dachte ja, ganz am Anfang dachte ich, also bei den ersten Sätzen dachte ich, du redest von der Django-Serie, weil da gab es ja auch eine mit Matthias Schönertz und dann dachte ich erstmal, okay,
du, die hast du gesehen. Und hier, der Deutschen, oh Mann, wie heißt sie? Die Kleine aus Dark, meine ich. Die spielt doch da auch eine große Rolle. Ja, aber die wurde hart verrissen, Alter.
Die wurde verrissen?
Ja, ja, da habe ich ausschließlich Schlechtes gehört. Da habe ich tatsächlich wenig Ambitionen, die zu sehen.
Schade.
Ich glaube auch das letzte Mal, als ich irgendwie geguckt habe, war die auf IMDb bei 4, irgendwas. Also schon, was für eine Serie echt bitter ist.
Ja, weil er ist ja auch ein charismatischer Typ auf jeden Fall.
Ja, ja. Matthias Schönertz übrigens auch, glaube ich, in dem nächsten Terrence Malick-Film. Ah, ja. Also da sind sie irgendwie alle wieder versammelt. Franz Rogowski eben auch und so. Also ja. Scheint ein loyaler Kerl zu sein.
Cooles Line-Up.
Ja, ich hoffe sehr, dass da bald mal irgendwie eine zweite Staffel kommt.
Mhm. Ist es auf so einem richtig fiesen Cliffhanger hängen geblieben denn?
Nein, 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 das ging. Nee, also das ist okay. Das ist jetzt nicht so, dass du da völlig am Turm hängst und denkst, oh Leute, wollt ihr mich verarschen? Nee, das ist schon okay. Aber eben, ich war trotzdem nicht uneingeschränkt happy damit. Also ich bilde mir ein, da wäre echt mehr drin gewesen, weil ich habe schon für so gute Western-Serien, echt ein großes Herz. Also sowas wie Hell on Wheels ist bei mir richtig weit oben, wenn es um gute Serien geht, weil das ist so fett, Alter.
Ja. Wie stehst du zum Genre, Hermann? Allgemein?
Western, also ich habe nicht so viel gesehen davon. Es ist jetzt nicht unbedingt so meine Leibspeise, würde ich jetzt behaupten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da per se ein Problem mit hätte. Also ich sehe die teilweise sehr gern. Und auch was du gerade erzählt hast mit Sack über Schulter, Kopf drin, ich habe direkt ein Intro-Bild im Kopf, ja. Vor allem, wenn das AMC ist. Also die haben ja auch ein Fable, bei den meisten AMC-Serien, die ich so gesehen habe, haben die ein Fable für starke Intros. Ja, also das geht halt los. Also ich denke, ich werde nie das Intro von Breaking Bad vergessen, einfach mit dieser Tüte und dann dieser Wagen, der da lang fliegt irgendwie. Und genau so, sowas habe ich. Ich habe ja direkt Bilder im Kopf und das ist eben, glaube ich, das Geile an Western. Sie sind, bringen sehr schnell,
was denn? Ich meinst jetzt, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, meinst du jetzt Opener oder Intro?
Opener, sorry, also okay. Opening Scene,
ja, ja, okay,
die Eröffnungsszene, weil meinte ich, genau. Und das war auch keine Tüte, sondern eine Hose, jetzt fällt es mir ein. Mhm. Flattert so runter und dann kommt dieser Wagen angefahren bei
ja.
Breaking Bad.
Ja, ja,
nee, gerade so diese Intro-Szenen, die sind so wichtig. So ein Catcher. Das ist natürlich
ist auch
so
seine Hose, ne?
Ja, ja,
das weil er ja in ja, Unterhose ja, unterwegs ist.
Ja, genau, genau.
Schon sehr markant.
Genau. Und wenn du dann diese Szene hast, diesen Typ mit dem Kopf in einem Sack durch die Gegend, glaub, also viel mehr Exposition brauchst du ja eigentlich gar nicht.
Ja, zumal du ja auch nicht weißt, dass ein Kopf drin ist, deswegen eben diese Django-Vibes auch. Du siehst ja. Nur halt ihn mit diesem Sack und das ist schon aber super episch irgendwie.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, deswegen, also ich würde mich jetzt nicht als Western-Kenner bezeichnen, aber auf jeden Fall jemand, der gerne mal in die Western-Stadt fährt und Urlaub macht, so nach Westworld oder so.
Cool.
Ja, ich gucke eigentlich zu wenig, weil jedes Mal, wenn ich Western gucke, denke ich mir, hey, das ist quotenmäßig so ein gutes Genre, weil es da einfach wenig wirklich Schlechtes gibt.
Ja, du weißt halt auch, was du kriegst so meistens. Also
ja.
Da wird nicht groß experimentiert, sondern you get what you want, so weißt du.
Und auch wenn ich hier wirklich schon einiges kritisieren würde, ist das unterm Strich trotzdem gut. Hm. Ja. Alright, ja, viel mehr kann ich nicht erzählen, außer ein paar Punkte.
Gib sie uns.
Ach, siehste, warte mal kurz. Nee, ihr könnt noch mal kurz überbrücken. Ich habe nämlich einen Metascore gar nicht rausgesucht.
Wir überbrücken. Du hast ja nicht nur die Retromania vor dir zu stehen. Retromania, sondern du kannst ja schon mal auf dein Filmfestival hinweisen, weil da können wir uns auch schon mal...
Korrekt, ja, vielen Dank. Genau, also es ist, ich mache auch wieder mein eigenes Filmfestival, was gleichzeitig meine Geburtstagsparty ist. Das ist das Ten in a Chamber Festival, was im Oktober stattfinden wird, vom 11. bis 13. Oktober in Hamburg im Studiokino. Da wird es von Freitag bis Sonntag insgesamt 10 Filme geben, die mein persönliches Sehverhalten und meinen Filmgeschmack nachhaltig geprägt haben. Und da ist wirklich durch die Bank weg von 80ern oder 70ern, glaube ich. Ich glaube, das älteste dieses Mal ist aus den 70ern. Bis in die 2010er ist da alles vertreten. Von Horror über Musical bis Drama,
Linie
Kinderfilm, 1. Alles dabei.
Linie Bitte? 1 ist dabei offensichtlich, weil du Musical gedacht hast.
Es ist auch ein Musical aus den 80ern, aber es ist nicht Linie 1.
Na, wir sind gespannt, aber es, also, bei dir ist ja mit allem zu rechnen, was das Programm angeht. Ist ja recht unberechenbar.
Ja, durchaus. Ja, also letztes Mal hatten wir unter anderem Night on Earth, Straßen in Flammen.
Geil.
Und was hatten wir noch dabei? Holy Motors lief letztes Mal noch mit und Armee der Finsternis. Also wirklich von bis ist alles dabei. Alles ist möglich.
Gutes Zeug. Und wird das dann gar nicht preisgegeben oder moderierst du das an, dass jetzt der und der Film kommt oder wie läuft das?
Es wird preisgegeben. Also ich halte mich jetzt noch so ein bisschen hinterm Berg, weil einige Lizenzen einfach noch nicht eingekauft sind. Deswegen habe ich das gesamte Programm noch nicht da.
Aber es wird vorher veröffentlicht.
Ja, ja, definitiv. Also okay. Ich hoffe, dass wir dann zum nächsten Monat, dann, also im Juni, dann tatsächlich auch das Programm vollständig haben und dass ich es dann auch öffentlich verkünden kann. Aber ich kann, wenn ihr wollt, kann ich euch ja einen kleinen Sneak Peek geben, denn ich werde weil so ein paar Filme sind schon bestätigt und auch lizenztechnisch schon bezahlt. Das heißt, da kann ich auch schon drüber reden. Also jetzt hier höchst exklusiv werdet ihr erfahren, dass zum Beispiel am Samstag, dem 12. Oktober, was auch gleichzeitig mein Geburtstag ist, auf großer Leinwand ein Double Feature stattfinden wird. Das ist das Vater-Tochter Double Feature. Denn ich bin ja Vater geworden letztes Jahr und deswegen dachte ich muss bei dem Festival irgendwie meiner Tochter, die ja einen Tag nach mir Geburtstag hat, auch irgendwie ein Statement setzen.
Wie cool.
Und deswegen gibt's dort ein Double Feature bestehend aus Mein Nachbar Totoro und Phantomkommando.
Ja, das ist Double Feature. Das ist schon mal geil.
Interessante Kombination.
Okay, super Gelegenheit, weil ich habe den immer noch nicht gesehen.
Welchen beide?
Ach so.
Totoro habe ich nicht gesehen, also.
Okay.
Weil den hat ja die hier rezensiert und dann rücken die Filme bei mir immer eher so in weite Ferne und umgekehrt.
Mhm.
Und der fehlt mir
aus den
Ghibli-Studios noch. Ja, mega.
Ja, das ist eine gute Gelegenheit.
Gute Gelegenheit, habt ihr hier bei uns gehört zum ersten Mal, ja, merkt euch das.
Genau.
You heard it first.
Also nicht in unserem eigenen Podcast, da habe ich mich immer noch sehr bedeckt gehalten, aber ja, jetzt hier bei dem Bewegtbild bei 1000.
Richtige Prioritäten, Hermann, genau so. Ja. Genau so. Und ja, freuen wir uns drauf. Und wenn auch... dann immer wieder zwischendurch darauf hinweisen, wenn es in die Richtung geht.
Vielen Dank.
Sehr cool. So, Lee hat Zahlen?
Ja, also die Recherche, jetzt weiß ich auch, warum da nichts steht bei Metascore, weil TBD, die warten wahrscheinlich auch noch auf ein paar Staffeln.
Okay.
Da gibt's also noch keinen Metascore. Deswegen nur ein IMDb-Score. 7,1.
7,1 bei IMDb.
Ja. Guess muss anfangen.
Ich sage, du bist schon in der näheren Umgebung des Metascores, weil du ja auch gern ein Kritikerliebling bist und deswegen sage ich eine 7.
Wir hatten keinen Metascore, aber gut.
Hast du nicht gerade den Metascore? Das war die IMDb-Bewertung?
Ja.
Ah ja, stimmt. 7. Mhm.
Ja, ich habe noch so ein bisschen Zögern rausgehört und vor allem auch die Sache, dass noch nicht so viel rausgekommen ist und man sich noch nicht so wirklich ein Bild machen kann, bin ich eher bei so einer zurückhaltenden 6,5.
Mhm. Die 7 ist richtig. Ich sag's ja, ich hab's geahnt, ey. Ja, 7. Ja, weil schon, also ist halt Western und ist irgendwie geil. Aber Hell on Wheels wäre, glaube ich, auch eine 10 für mich. Also deswegen.
Du hast immer noch nicht Deadwood geguckt, Mann.
Ja, das steht auf jeden Fall auch an.
Das ist dann die 11, wenn Hell on Wheels die 10 ist.
Okay.
Auf jeden Fall.
Okay.
Alright.
Ja, geil. So, und jetzt haben wir noch einen gemeinsamen.
Ja, haben wir einen gemeinsamen für unseren Kumpel Fepsel. Schönen Gruß. Ebenfalls da oben im Norden irgendwo unterwegs, in der Nähe von Bremen, glaube ich, wohnt der Herr. Insofern, Grüße dahin. Und dieser Auftragsfilm kommt von diesem Herrn. Hat sich Hermann eigenhändig gepickt, hat gesagt, der geht immer. Und das ist der Film Blutiger Freitag. Und wenn du dich erinnerst, raten wir gemeinsame Filme vorab, indem wir dem anderen einschätzen und sagen, da könnte er gelandet sein.
Oha.
Also hier ist Next Level.
Mhm.
Soll ich anfangen, weil ich ja hier so einen Run habe,
aktuell
oder?
Aktuell liegst du weit vorne. Wenn du möchtest, kannst du vorlegen, ja.
Weit vorne, ja, komm.
Ja, du hast gerade noch eine Nullrunde.
Ich leg vor. Ali ist hier so ein bisschen X-Faktor auf jeden Fall bei dem Szenario. Aber ich sag Lee 7,5 und Hermann 8.
Okay.
Ja, ich habe Hermann auch bei einer 8 und Guess habe ich 7 notiert.
Okay, dann sage ich einfach mal, ich glaube, Lee sehe ich bei einer 7. Und ich glaube, Guess, boah, ist schwierig. Ich könnte mir bei dem Fun-Faktor schon fast noch mehr vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Ich sag mal, let's go, ich sag auch 8. 8 ist okay.
Alles dabei. Aber wir bewegen uns schon im oberen Bereich, insofern. Hier ist keiner, der den anderen irgendwie bei einer 3 schätzt oder so. Insofern haben wir hier offensichtlich keine Gurke hier vom Fabs, aber gucken wir mal. Ja, der Regisseur war Rolf Olsen. Der hat Meisterwerk gemacht wie Heubodengeflüster, habe ich gesehen. Ein Kaktus ist kein Lutschbonbon, ist in seiner Filmografie. Und ja, ich betone... Hallo,
das Rasthaus der grausamen Puppen.
Das aus. Aber ich betone oben ohne das Go-Go Girl von Blower, finde ich auch schön.
Aber du, ich kenne sogar ein paar Filme von dem noch. Ach, also andere.
Hat hier die Filmografie, ist er...
Nee, also ich habe mir angeguckt, was der so gemacht hat. Und ich meine, unsere tollen Tanten, den hast du bestimmt auch gesehen, Alter.
Ist das der mit Peter Alexander?
Ja, nee, war das Peter Alexander? Ja, kann sein.
Frauenklamotten?
Ja, genau.
Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, den habe ich da tatsächlich auch immer mal.
Dann auch so ein paar Filme mit Eddie Arendt und so. Also du hast garantiert auch mehr aus seiner Filmografie.
Cool Kampf. Also Rolf Olsen ist ein faszinierender Typ auf jeden Fall. Also der ja auch dann ab den späten 60ern und frühen 70ern mit St. Pauli-Filmen ganz groß durchgestartet ist.
Mhm.
Also der hat ja mit Kurt Jürgens 5 Filme, glaube ich, auf St. Pauli gedreht. Das ist der Pfarrer von St. Pauli, der Arzt von St. Pauli, Captain Raubein aus St. Pauli, der nur am Anfang auf St. Pauli tatsächlich spielt. Und auf der Reeperbahn nachts um 12:30 hat er, glaube ich, hat er auch geremaked mit Kurt Jürgens zusammen. Mhm. Also das ist ein ganz faszinierender Typ. Der ist dann irgendwie dann in den 80ern auch noch abgedriftet Richtung, der hat dann so Mondo-Filme gemacht, Shocking Asia.
Mhm.
Und dann ist er auf eine ganz merkwürdige Schiene gekommen, hat so Esoterik-Filme gemacht, so Psi und Ekstase, irgendwas mit Satanstöchtern und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz merkwürdiger Typ gewesen auf jeden Fall, der auch immer selber mitgespielt hat und wirklich durch die Bank weg, sämtliche Genres, hat auch Western gemacht, hat Gruselfilme gemacht, hat die Familienfilme gemacht, also es ist ganz, ganz stranger Typ auf jeden Fall gewesen.
Aber geboren in Österreich, ne? Das fand ich schon auch irgendwie spannend. Ja. Und ich, was ich auch lustig finde, ist, was da so für alternative Namen gelistet sind bei IMDb. Also weil der halt eben öfter mal dann schon unter einem anderen Namen den Credit bekommen hat. Alter, Emerson Fox und Dudley Joker.
Nice.
Herrlich, ey.
Ja, apropos englische Namen. Es gibt natürlich noch einen Regie-Credit von Lee Payne. Das ist nämlich der Herr, der Regie geführt hat bei der englischen Version des Ganzen. Von Blutiger Freitag. Und diese beiden sind halt Regisseure gelistet. Einmal Rolf Olsen und Lee Payne. Okay.
Ja, geschrieben hat's Valeria Bonamano zusammen mit Rolf Olsen. Und dann gab's auch noch uncredited jemand. Den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Ja, wer will erzählen, was hier geht?
Möchtest du, Hermann?
Ich kann sehr gerne was dazu erzählen. Denn Blutiger Freitag, ich war großer Blutiger Freitag-Fan auch schon. Wir können ja, weiß ich nicht, inwiefern ihr schon eingetaucht seid, der hatte ja vor einigen Jahren eine große Kampagne zur Restaurierung des Films letztlich, denn der dümpelte seit den 90ern oder eigentlich seit den 80ern nur auf sehr unvollständigen, sehr unschönen und sehr hässlichen Mastern rum, auf irgendwelchen Drecks-DVDs, wo viel fehlte und einfach keine gute Qualität hatte, sodass dann von Subkultur vor einigen Jahren so eine krasse Restaurierungskampagne mit Kickstarter und allem drum und dran gestartet worden ist. Und finde ich erstmal ganz faszinierend, faszinierendes Drumherum von dem Film. Jetzt allerdings die Frage, worum geht's überhaupt? Denn wir haben in der Hauptrolle einen brillierenden Raimund Harmsdorf als Heinz Klett.
In einer viel zu engen Lederhose.
In einer Lederhose, die genau richtig sitzt, würde ich sagen. Der Mann mit den größten Eiern im Filmbusiness, wenn man dem Film so den einigen Close-Ups auch Glauben schenken darf. Er eröffnet damit, dass wir Heinz Klett sehen, wie er durchs Gerichtsgebäude in München geführt wird. In Handschellen von zwei Polizisten und der muss mal aufs Klo.
Und, geil, auch mit Lederhandschuhen, ne? In Handschellen richtig. Mit Lederhandschuhen.
Lederhandschuhe, Lederjacke, Rollkragenpullover drunter. Er ist eine Stilikone der frühen 70er. Und er geht dann aufs Klo und also er muss aber eigentlich gar nicht pinkeln, denn dieser Klogang dient eigentlich nur dazu da, dass seine Freunde und Kollegen ihm zur Flucht verhelfen. Wir erleben direkt in den ersten Minuten, deswegen ist das jetzt auch kein großer Spoiler, in den ersten Minuten sehen wir, wie er einen Polizisten zu blutigem Matsch haut und dann mit Unterstützung von Freunden, die Knaller zünden auf den Gängen und so weiter, aus diesem besagten Gebäude entfliehen kann. Im weiteren Verlauf des Films trifft er dann zusammen mit seiner Gruppe aus verschiedenen Abtrünnigen. Wir haben da zum Beispiel Luigi, er ist Gastarbeiter, arbeitet an der Tankstelle und unter anderem auch Amadeus August, der als Deserteur von der Bundeswehr sich der Gruppe anschließt. Bilden sie eine kleine Revoluzzer-Truppe und wollen einen Banküberfall durchziehen. Sie planen, eine Bank zu überfallen, das ganz auf der Höhe der Zeit ist, denn das ist quasi angelehnt an einen realen Banküberfall in München in der Prinzregentenstraße. Und der auch, glaube ich, starkes Vorbild war für Dog Day Afternoon. Oder ich weiß gar nicht, ob das vorher war. Bin ich mir jetzt bei der Chronologie unsicher.
Der wird sogar erwähnt in dem Film, glaube ich, der Überfall in der Prinzregentenstraße.
Der wird ein paar Mal erwähnt.
Richtig, ja. Genau. Und wir folgen halt dieser Gruppe an Abtrünnigen, an Revoluzern, an Gangstern, wenn man es so möchte, und sehen, wie sie diesen Banküberfall ohne Rücksicht auf Verluste und durchziehen. Und es wird ob es ein blutiger Freitag wird, das zeigt sich dann erst gegen Ende.
Ja, gut zusammengefasst.
Hab ich noch irgendwas übersehen, was ihr als wichtig einstufen würdet? Natürlich gibt es noch sehr viele Nebencharaktere, die dann mit von der Partie sind. Gila von Waltershausen zum Beispiel ist dann wird dann als Geisel genommen unter anderem. Aber ja, also das ist erstmal so die Kernhandlung, würde ich sagen.
Ja, du hast, wie so bei vielen diesen Banküberfallfällen, werden natürlich die Gäste, die gerade die Bank besuchen oder so, also die Kunden werden natürlich dann ins Zentrum gerückt und da ist unter anderem auch eine Tochter von einem Kaufhausmagnaten drin, der sehr reich und betucht ist und so. Insofern,
ja, das ist der besagte Gila von Waltershausen.
Genau, und die hält auch nicht hinterm Berg. Und dann sagt sie, ja, ihr habt hier einen Jackpot gezogen auf jeden Fall, weil ich bin schon was wert.
Ja, aber ich finde, was man halt schon erwähnen muss für Leute, die nicht wissen, was das für ein Film ist, dass das hier als bayerische Exploitation daherkommt. Mhm. Was ja schon sehr ungewöhnlich ist jetzt mal für deutsche Verhältnisse. Mhm. Weil wir hatten ja schon mal jetzt, aber der war aus den 80ern, ne? Die der Katze, Film mit Götz George.
Hat schon ein bisschen die Katze erinnert, ja.
Hat ja auch so ein, ist ja auch so ein Banküberfallsszenario, aber natürlich sehr, da sehr viel mehr geht's ja eher um so eine ausgeklügelte Handlung als jetzt hier, wo es eben schon auch drum geht, dass das sehr blutig wird. Irgendwann. Mhm.
Das ist schon eher die sleazige Version, ja, definitiv.
Ja, ja, auch die Dialoge und die ganze Inszenierung. Naja, vor allem, also, dass du halt so eine, was wir sonst immer als Schnodder-Synchro bezeichnen,
so
hast jetzt hier halt im O-Ton und das ist schon irgendwo lustig.
Raimund Harmsdorf, Alter. Hemmung null, Rücksicht null. Braucht ihr eine Abreibung? sagt er an einer Stelle.
Aber witzigerweise ist Raimund Harmsdorf spricht sich ja gar nicht selbst. Der ist ja synchronisiert worden. Der ist ja nicht seine eigene Stimme, weil sie immer attestiert haben, dass seine eigene Stimme ja viel zu weich klingt für ihn. Sogar manche so weit gegangen sind zu sagen, er hat einen Sprachfehler. Das heißt, der ist synchronisiert worden von Klaus Kindler, der dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist als Synchronstimme von Clint Eastwood.
Ach, ah, okay. Hey, und Amadeus August, habe ich aber auch gedacht, ist das hier der deutsche Franco Nero, weil diese, Alter, diese blauen Augen ist ja unglaublich.
Ja, ja, aber auch ein komisches Szenario hier, weil den stellst du dir halt vor in so einem Sissi-Film, weißt du, oder irgendwie so als Prinz oder so, weißt du, in diesen 60er-Jahre-Film, wo sie ja immer irgendwie so einen Schwiegersohn hatten, der dann irgendwie die Tochter heiraten wollte von Heinz Erhard oder so. So ein Typ ist das.
Ja.
Und hier ist halt dann so ein Banküberfall, in so einem blutigen Banküberfall-Szenario, ist schon auch geil. Ja, und was du gesagt hast über Raimund Harmsdorf, finde ich halt super interessant, weil der ja dann irgendwie auch nach Blutiger Freitag, nach so ein paar anderen Filmrollen, hier Seewolf und so, hat er immer so diesen harten Macker markiert.
Mhm.
Aber die Leute, die halt mit ihm beim Dreh waren und so, die sagen, dass das ein super sensibler Typ war und immer freundlich und immer ruhig und voll zuvorkommt und dass der komplett irgendwie konträr ist zu dem Image, den er so nach außen hat, also von diesem harten Hund, und dass er komplett anders war. Insofern passt das gut zu der Stimme.
Mhm. Ja, der ja leider auch sehr tragisch dann von uns gegangen ist in den 90er Jahren, auch mit einer fiesen Schmutzkampagne von der Bild zusammenhängt. Also der musste starke Medikamente nehmen. Und dann hat er Suizid begangen, hat sich aufgehängt, er hatte so ein Bauernhaus irgendwo im Nirgendwo, galt als sehr umgänglich, sehr freundlich in seiner Dorfgemeinschaft. Und dann musste er, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, aber er musste eben, wie gesagt, sehr starke Medikamente nehmen, deren Nebenwirkungen unter anderem psychische Belastung waren. Und das hat er dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, weil dann eben die Bild das sofort alles berichtet hat und ihn dann das alles aufgebauscht hat, dass er irgendwie da einen Knacks weg hat. Und das hat er nicht ausgehalten. Und da ist er dann eines Morgens seine Frau aufgestanden, Bett war leer und dann hat er sich auf dem Dachboden erhängt.
Ist sehr hart. Okay, wusste ich gar nicht.
Wow.
Ja. Das war also sehr, sehr tragisches Ende für jemanden, der eben auch eine krasse Karriere hatte. Wie du sagst, hier der Seewolf und noch schon schade. Also
war ja schon Name, ja.
Na.
Ja, und ansonsten auch ein geiler Typ halt, ne?
Aber den gab es irgendwie im deutschen Fernsehen und so, gab es schon immer so diesen harten Typen. Wie heißt denn der von hier, Alarm für Cobra 11 und so hier, der... Nee, nicht Alarm für Cobra 11. Auch der eine, der auch so einen Bart hatte und so hin und der immer so für diese Hemdsärmling-Rollen zuständig ist, so. Mann, das ist auch so immer ein Schauspieler hier in Deutschland, der fällt mir jetzt nicht ein.
Ich weiß gerade nicht, wen du meinst.
Der hat auch in Jim Lucas und die Wilde 13 hat er den Lokführer gespielt.
Ja.
Weißt du, welchen ich meine?
Nee, dann lass uns doch nachgucken.
Ich habe ein Bild vor Augen, aber ich komme auch gerade nicht drauf.
Ich komme auf den Namen nicht. Und der ist zum Beispiel...
Das ist jetzt nur bei dieser Neuverfilmung, da war es Henning Baum, ne?
Henning Baum, den meinte ich, ja, genau. Das war nicht Alarm für Cobra 11, wo hat er die Hauptrolle gespielt? Das war doch so eine Action-Serie, so ein Action-Vehikel.
Der letzte Bulle.
Ja. Und das ist doch so ein Raimund Harmsdorf 2.0 jetzt für die neue Generation.
Ach so.
Weißt du?
Henning.
Der Henning, den
meinte ich. Oh, Alter, ey, mit dem habe ich auch schon einiges erlebt.
Ist doch lustig.
Der Henning ist lustig, ja.
Der ist lustig, okay.
Aber der wiederum, jetzt direkt im Vergleich zu Raimund Harmsdorf, der ist schon auch privat ziemlich gern Alpha.
Ah ja.
Richtiger Draufgänger.
Alter, das war so lustig, Alter. Wir waren da, habe ich das nicht schon mal erzählt, dass wir da auf Sylt waren im Rahmen von diesem Buddy-Weekend-Gedöns?
Das habe ich schon mal gehört von dir, aber ich weiß nicht, ob du ihn erwähnt hast dabei.
Okay. So, wir saßen, glaube ich, zu viert oder zu fünft an dem Tisch und Mattis war dabei Und dann hast du da, waren wir da in diesem ätzenden Restaurant, wo es halt irgendwie drum ging, welches Fleisch wir jetzt aussuchen, ne? Weil es klar war, hier wird ganz edel Steak gegessen. Mhm. Und dann Mattis und ich gucken halt so, ah, okay, abgefahrenes argentinisches Rindfleisch und sonst was, voll die fancy Fleischsorten. Und Henning haut mir der Faust auf den Tisch und sagt, wir essen deutsches Fleisch. Okay. Und alle so, ah, okay, ja, ja, alles klar, okay, wir essen deutsches Fleisch. So, keiner hat das hinterfragt, weil er einfach so bestimmt gesagt hat, nee, hier wird deutsches Fleisch gegessen. Und wir so, okay, gut.
So wie zum Alpha.
Ja, echt lustig, der Henning.
Sehr geil.
Ja, aber hast du ja recht, das ist auf jeden Fall ein ähnlicher Typ.
Ist auch einer, der dich sowas fragt am Tisch, oder?
Was ist eigentlich mit dir? Noch nie eine Alte geknüppelt?
Das hat er sich bestimmt auch gefragt bei dem Dinner, oder? Was wolltest du sagen, Hermann? Entschuldige.
Ich war bei Blutiger Freitag gerade, weil mir noch so ein paar Sachen eingefallen sind. Gerade umso mehr ich über Blutiger Freitag nachdenke und ich denke häufiger mal über Blutiger Freitag nach. Nee, also einfach so ein paar Sachen, die vielleicht für den Film, die den Film noch herausragend machen, finde ich. Also zum einen ist es ja eine Co-Produktion, eine deutsch-italienische Co-Produktion tatsächlich, was auch wichtig ist letztlich für den Restaurierungsprozess, aber auch für die Machart einfach. Also dass zum Beispiel der Luigi ja gespielt wird von Gianni Maggia, was ja eben auch ein italienischer Schauspieler ist und deswegen auch der Film in Italien viel Verbreitung gehabt hat. Und deswegen auch sehr viele Anleihen aus dem zu der Zeit vorherrschenden italienischen Genre-Kino hat. Also diese ganzen Policeschi und so weiter, die sind natürlich stilprägend gewesen für Blutiger Freitag. Dass da eben diese Inszenierung von den harten Kerlen und harten Situationen einfach schon ein krasses Vorbild gewesen sind auch dafür. Wohingegen auch urdeutsche oder zeitaktuelle Themen eine Rolle spielen. Also Überfall Prinzregentenstraße. Aber auch die ganze Truppe hat natürlich sehr viele Anleihen der Roten Armee-Fraktion.
Ja, eben, das Terrorismus-Thema spielt da von Anfang an mit rein.
Ja.
Also die benutzen das ja sogar gezielt, dass das im Land gerade so die Stimmung ist, da bedienen die das.
Ja.
Ja.
Also er bringt da ja auch wirklich klassenkämpferische Sprüche teilweise, ne, Klett. Also wenn er dann sagt, so, wie lange manche dafür knüppeln müssen und so weiter, das handelt ja schon.
Ja, aber alle aus der Truppe. Die Freundin von ihm ja auch so, die ist so auch groß am Parolen schwingen. Kapitalismus und ja.
Ne, und Amadeus August, ich hatte es erwähnt, ist fahnenflüchtig von der Bundeswehr. Das sind alles schon sehr abtrünnige Gestalten von der Gesellschaft, die wir ja auch gespiegelt bekommen im Film, in dem wir dann so pseudo-journalistisch eingefärbte, inszenierte Interviews haben. Also die gehen ja dann während der Überfall stattfindet, gehen sie ja wirklich vor die Leute, die dann zugucken und halten so ein paar Urbayern die Kamera ins Gesicht, die dann sagen dürfen, ja,
Todesstrafe.
Todesstrafe, genau, Kopf ab, finde ich gut. Und dann kommt der Würstchenverkäufer, verkauft Bockwürste und so weiter. Ich finde, es ist auch eine krasse sozialkritische Komponente, die hier eingebaut wird in einem Sleaze-Film effektiv.
Die hat mir so den Film ruiniert, Alter. Das ist so schade. Hätte es die nicht gegeben, hätte ich das alles ziemlich gut gefunden. Und so, das hat mich so rausgeworfen und ich fand es so fehl am Platz und das ist so ein blöder. Ja, aber nee, die ganze sozialkritische Komponente, die hier drin ist, das ist so ein blöder Zeigefinger, den ich echt nicht gebraucht habe. Im Gegenteil, das hat mich so gestört. Find's voll schade. Okay. Mir hat das irgendwie die Tonalität des Films ruiniert.
Naja, waren für mich so ein, zwei Sequenzen, die aber jetzt nicht. Keinen Impact auf den Gesamtfilm hat.
Ja, du hast das aber nicht nur in diesen Szenen, wo das so krass ausgestellt wird, sondern es schwingt schon auch immer wieder mit in den Dialogen, die untereinander so haben. Weißt du, immer wieder wird dann mal kurz im Nebensatz erwähnt, wie der Staat gerade mit irgendwelchen Bevölkerungsgruppen umgeht und so. Und das war mir ja dann auch bei Punishment Park, ne, hatte ich das letzte Mal, dass ich das irgendwie störend empfinde, wenn ich das Gefühl habe, mir will ja einer mit erhobenem Zeigefinger sagen, was gerade Phase ist. Da stehe ich nicht drauf.
Ja, die 70er sind halt sehr politisch gewesen, da musste immer irgendwie eine Message mit rein in den Film, oftmals.
Ja, nimmt mir
was
den Spaß.
Was ich interessant finde, weil Olsen ja eigentlich nicht unbedingt der typische Mensch ist, der sowas macht. Ne? Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, was er einfach schon für eine krasse Filmografie hatte. Er hat einfach von allem was gemacht und ist eigentlich eher so ein Unterhaltungsfilmer gewesen. Also die Filme von ihm waren jetzt nicht unbedingt neuer deutscher Film, politisch brisant. Also da war nicht viel, er war ja auch aus gewissen Gründen nicht unbedingt bei Deutschland im Herbst dabei. So, das ist, er macht einfach andere Filme. Er ist keiner von den jungen Wilden gewesen. Aber gerade das finde ich eben so interessant an Blutiger Freitag, weil es ihn eben auch über normale Genrekost letztlich raushebt, dass solche Themen, die brandaktuell gewesen sind, ja einfach anspricht und dann auch irgendwo Position bezieht von einem Typen, den man, ja, er tritt ja im Film auch selber auf. Ich weiß nicht, ob ihr die Langfassung gesehen habt.
Ganz ehrlich, ja, aber ich finde, das geht nicht auf mit der Haltung, die der Film dann einnimmt, weil du ja am Schluss dann trotzdem, also ohne jetzt das Ende zu verraten, aber es da gibt es einen moralischen Kompass oder halt wieder irgendwo einen Bildungsauftrag, wie auch immer. So, das ist nicht so, als würde diese Haltung konsequent durchgezogen, so dass der Film am Ende auch eben mit der Haltung dasteht, sondern es gibt dann ja die Figuren, die diese Haltung vertreten, die werden zur Rechenschaft gezogen. Und deswegen geht das nicht für mich nicht auf mit dieser Haltung, die er dann angeblich vertritt. Ich finde, das mag sein, dass das jetzt auf das Schaffen von Olsen gesehen interessant ist, weil er das halt sonst nicht macht und jetzt eben dann so zeitaktuelle Themen damit reinbringt in diese Sorte Film. Das ist aber dem Film nicht zuträglich für meinen Geschmack. Mhm. Wie, aber ihr hattet da nicht so einen Stress mit?
Also sagen wir mal so, dieses Policeschi-Subgenre, was Hermann erwähnt hat, ist ja voll meins. Das liebe ich ja total. Und man sieht ja diesen italienischen Einschlag, finde ich, bei den Filmen. Und ich bin ja kein großer Fan der deutschen Filmindustrie. Aber wenn man mal bedenkt, dass in den 50ern, 60ern ebenso eine Filme rauskommen sind, wie hier die Lümmel von der letzten Bank oder von der ersten Bank oder keine Ahnung, oder dieses Wir tollen Tanten und so und Sissi und Co., weißt du, so dieses von wegen Nachkriegsdeutschland, wir wollen mal heile Welt vorgaukeln, um ein bisschen vom Krieg abzulenken und so. Und da kommt so ein Ding halt, also ich wusste nicht, dass das New Hollywood halt in Deutschland irgendwie Einzug gehalten hat. Das finde ich schon super interessant und deswegen hatte ich hier Riesenspaß. Also natürlich ist der Macho Alpha, der hier ins Zentrum gerückt wird, komplett auch wieder sehr überzeichnet. Aber ich habe es geliebt. Und,
ja, ich finde, also er funktioniert für mich am besten, aber ich finde, er spielt das halt auch am besten. Es gibt wirklich dann so ein paar Nebenfiguren, wo es für mich schauspielerisch dann schon ziemlich cringe war, voll oft.
Ja, aber das geht dann schon wieder so in diese 70s-Sleazy-Richtung, die ich dann wieder cool fand, in Kombination mit der Schnauder-Synchro.
Ja, also aber eben die Tonalität wurde für mich halt durch dieses Sozialkritische immer wieder aufgebrochen. Deswegen, also war ein Auf und Ab hier.
War ein Auf und Ab, ja. Okay. Aber du müsstest ja dann wieder komplett auf der positiven Seite sein, spätestens bei der Vergewaltigungsszene, die ja wohl sensationell inszeniert worden ist mit dem
mit den Zwischenschnitten,
so. Alter.
Die fand ich gut.
Und diese expliziten Pornomomente, wo ich dachte, Alter, was geht denn hier
fand
zwischen
ich
der Fleischerei und einem Pornofilm?
Nee, die fand ich tatsächlich gut, ja.
Hab ich mir gedacht, ja. Das war schon auch sehr, also, dass ich einen Film gucke und denke, das habe ich so noch nicht gesehen.
Ja, deswegen, diese ganze sleazy blutige Komponente, die der Film hat, die hat mir Mörder Spaß gemacht.
Die hätten sich darauf konzentrieren sollen und den Rest weg.
Ja, weißt du, total.
Ja, okay. Bei mir hat das nicht so viel Abbruch getan. Was sagst du, Hermann? Also für dich war das ein Gesamtpaket, oder?
Ja, ich finde den von vorne bis hinten wirklich äußerst gelungen. Also ich finde, es ist ein Film seiner Zeit, der auch nur in dieser Zeit entstehen konnte. Ja. Und glaube auch diese Zeit besser transportiert als viele andere. Also gerade eben dieses deutsche Nachkriegskino, da hat er schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal aufgrund einfach, wie er gemacht ist und wie er aussieht und welche Themen angesprochen werden und auch in welcher, wie drastisch sie gezeigt werden teilweise. Das ist, finde ich.
Hermann, 72 als Nachkriegskino zu bezeichnen, ist schon noch ein bisschen Stretch, oder?
Wir sind immer noch im Nachkriegskino.
Okay.
Sagen wir mal so, also ja, mag sein, ich bin da jetzt noch ein bisschen eingefärbt. Ich hatte mir noch das auf der Blu-ray ist ein Audiokommentar, da war immer auch die Rede vom deutschen Nachkriegskino. Okay. Und ich glaube, Olsen ist halt auch so ein Nachkriegsfilm. Und ich meine, der Film ist näher am Zweiten Weltkrieg als an heute dran. Insofern.
Ja, aber dazwischen war halt ein krasser wirtschaftlicher Aufschwung, ne? Also das dürfen wir nicht ignorieren. So, wir sind hier nicht mehr im Nachkriegsdeutschland, sondern da gab es wirtschaftlichen krassen Boom so und wir befinden uns schon fast danach. Also,
aber es ist eine ungewöhnliche Tonalität für einen deutschen Film, auch die davor gedreht worden sind. Das finde ich schon, also es ist schon ein kleiner Umschwung gewesen. Jetzt nicht
ja, voll. Nein, deswegen habe ich ja eingeleitet, finde ich, dass wir das erwähnen müssen, dass das hier eben irgendwo bayerische Exploitation ist, was es so halt einfach, also ich kenne das sonst nicht.
Ist abgefahren.
Allein dafür ist es super interessant.
Und also da durchaus Empfehlung, in den Katalog des Labels mal reinzuschauen. Der ist ja erschienen bei Subkultur. Mhm. Die haben diese Edition Deutsche Vita, die ganz viele solcher Filme rausgebracht haben. Also die sind nicht alle so explizit, aber das sind eben auch die gewesen, die diese Kickstarter-Kampagne vor, boah, das ist wann wird das gewesen sein? Das ist 10 Jahre bald her, wahrscheinlich sogar über 10 Jahre.
Ich habe recherchiert, dass die 2015 damit gestartet haben und ich glaube 2017 kam dann die überarbeitete Fassung raus.
Das war ein richtiger Hassel, weil die ja damals irgendwie, wo die Szenen rausschneiden mussten, die sind ja richtig in die Filmrolle rein und haben dann mit der Schere direkt eingesetzt und so und haben komplett alles zerstört und also das war gar nicht so, dass man das irgendwie wieder hinzufügen könnte, ganz problemlos, sondern da war richtig, der Film war im Arsch.
Das war richtig jahrelanger Prozess. Da ist im Bonusmaterial, haben die wirklich so einen viertelstündigen Clip gemacht, wo sie mal die Restaurierung nachvollzogen haben, wo sie gezeigt haben, was ist das Ausgangsmaterial, wie sieht das aus, was haben wir gemacht, und dann haben die auf einmal Tonschnipsel gefunden, dann hatten sie auf einmal mehr Ton als Bild, dann haben sie Bildschnipsel gefunden, dann hatten sie auf einmal mehr Bild als Ton. Das ist absurd, also das ist eine richtige Räuberpistole effektiv.
Und der hat einen kompletten Rotstich, der Film mittlerweile, durch die Lagerung und durch die... dadurch, dass er so vernachlässigt worden ist.
Also ja, das ist so geil, was da heutzutage Wahnsinn. Möglich ist. Ey. Das ist richtig cool, was da aus alten Filmen rausgeholt werden
kann. Die machen HD-Filme daraus.
Ja. Und ich finde halt, ohne diese richtig blutigen Momente würde der ganze Film nicht funktionieren. Nicht nur, weil er Blutiger Freitag heißt, sondern weil das halt auch die Hemmungslosigkeit unserer Protagonisten super stark zeigt einfach. Mhm. Weißt du, weil wenn du nicht siehst, wozu die fähig sind, dann ist, also geht ja wahnsinnig viel Wirkung flöten.
Ja, du hast diese brachiale Szene, wo sich einer der Polizisten auf diese Granate schmeißt. Also die ist...
Aber es ist auch, was ich so lustig finde, also ja, ich finde es geil gemacht, aber in dem Moment, wo er sich draufschmeißt und das Ding hochgeht, ist ja nur so... ne? Also wo man sich denken würde, ey, da hättest du auch einfach 3 Meter daneben stehen können, wenn nichts passiert.
Ja, die Idiotie ist ja auch, dass das Kind, was er schützen will, auch schon längst weg ist eigentlich. Also das, ist eben. Tatsächlich grundlegend, ja, choreografisch gesehen vielleicht komisch, aber der Effekt, der ballert. Also das ist ja nicht einfach, eine Puppe, die da drauf schmeißt, das ist ja wirklich ein Mensch, der auf einen Sprengkörper springt und den ganzen Bauch aufgefetzt bekommt und anfängt zu brennen und so weiter. Also rein stunttechnisch ist das schon für die Zeit auf jeden Fall beachtlich.
Da wurde der Mittelstand bestimmt geschockt am Kino, der sich da den neuen Film
anguckt. Aber hey, ganz ehrlich, da gab es einen Stunt, den fand ich noch um Längen krasser. Der Typ, der am fahrenden Auto hängt, auf den die einprügeln.
Ja, stimmt, der so fast unter das Auto fällt.
Digga, der fällt unter das Auto. Also du siehst, wie der einfach dann runterfällt und die müssen, also es sieht so aus, als hätten die seine Beine noch erwischt. Also wie auch immer.
Auf jeden Fall knapp.
Ja, und es gibt ja auch eine lange Sequenz, ne, wo der dranhängt, wo du es in der Totalen siehst und der wird da mitgeschleift. Also schon auch hart, ey.
Da wurden keine Gefangenen gemacht.
Nee, in den 70er. Nee, absolut nicht. Krasses Stunts hier, ja.
Ey, ich finde es auch krass, es sind einfach auch so Zeitkolorit-Bilder, ne? Also dass die Bullen mit dem Käfer rumfahren, ne? Dann überfallen die irgendwie einen Konvoi von der Besatzung, also von den amerikanischen Besatzern und klauen Waffen und sonst. Also es ist... Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es sind ja so Schlaglichter, die man mal erwähnen kann, dass ihr wisst, was ungefähr vielleicht in dem Film euch noch erwartet, finde ich persönlich auch manchmal ganz angenehm, ohne jetzt genau zu erklären, wie es dazu kommt. Aber auch das sind wiederum Bilder, wenn man sich eben überlegt, 1972, München, halt einfach GIs und amerikanische Soldaten, die zum Stadtbild gehört haben. Klar. Das war einfach ganz normal. Und das wird in diesem Film äußerst drastisch eingefangen. Also ich finde es für das Zeitbild absolutes Meisterstück, also nicht Meisterstück, sondern ein einmaliger Einblick einfach so.
Ja. Da habe ich auch gedacht, Alter, wie scheiße war das, dass die deutschen Polizeiautos als Käfer, Alter, teilweise im Einsatz waren, wo ich dachte.
Ja, meinte er ja gerade.
Ja, eben, ja.
Und ich finde es auch so geil, dass.
In dem Moment dachte ich so, Alter, wie stimmt, ey.
Aber dann alle.
Die Käferpolizeiwagen, wie dumm, Alter, die kommen gar nicht hinterher, wenn irgendwas ist.
Nee, und dann aber mit Maschinenpistolen. Ne, das finde ich halt auch so geil. Direkt draufgehalten, im Dauerfeuer, gib ihm.
Ja, aber auch das ist ja nicht so weit weg von der Realität, wenn man sich die Prinz-Regentenstraße-Situation anguckt. Das SEK, wie es das heute gibt, das ist ja danach erst gegründet worden. Das gab es damals einfach noch nicht. Und als bei der Prinz-Regentenstraße, der Rammelsmeier hieß er, der damals die Prinz-Regentenstraße überfallen hat, als der rauskam mit einer Geisel, da wussten nicht, die haben einfach ihn und die Geisel komplett zerlegt. Alter. Also
Kollateralschaden.
Total, also da war nichts von irgendwie durchdachten Einsatsplänen und so weiter. Die haben da keine Rücksicht. Nee, was sagt Klett nochmal?
Keine
Rücksicht
Hemmung.
Hemmung null, Rücksicht null.
Genau. Hemmung null, Rücksicht null.
Das war die Staatsmacht zu der Zeit, ne? Und insofern natürlich auch eine Reaktion darauf, der Film jetzt.
Ne.
Cooles Ding. Hat mir gut gefallen.
Ja, es hat auf jeden Fall was. Mhm. Eben, also bei mir ein bisschen auf und ab, aber unterm Strich bin ich froh, den gesehen zu haben. Ist auf jeden Fall ein interessantes Ding seiner Zeit.
Ja, definitiv. War ein Zeitdokument. Das ist ein interessanter Auftragsfilm hier von Fabse. Danke dafür. Ich habe natürlich gleich geguckt, ich will mir den natürlich kaufen. Dave hat ja diese Fancy-Sammlung mit dem 2-Stunden-Making-Off und den ganzen Interviews und auch diesen 15-minütigen Making-Off über die Restauration und so, fand ich super interessant, habe alles reingezogen, aber ist gerade auf jeden Fall sehr unbezahlbar auf den Seiten, wo ich
geguckt habe. Hat er denn auch die Kickstarter-Edition mit dem Beutel?
Das kann ich nicht sagen, ob der Beutel dabei war.
Du warst also dabei, ja, bei der Kickstarter-Aktion damals.
Jein, also indirekt. Ich habe die damals mit so Posts und so, ich habe das so geteilt in meiner Community. Ich habe ja damals schon so ein bisschen YouTube gemacht, aber als es dann tatsächlich akut war, hatte ich irgendwie nicht die Kohle über. Aber ich habe dann die Kickstarter-Box irgendwann so aus zweiter Hand geschossen. Also habe ich indirekt mit unterstützt.
Okay, geil.
Aber ist schon geil, wie die Fangemeinde dann so, ich meine, dort ist ja Super Troopers 2, weißt du, der ja auch so eine Crowdfunding-Ding war und die damit das Budget gestemmt haben. Die ganze Fangemeinde, dass die eben teilweise so groß sind, dass sie bestimmte Filme aus dem Boden stemmen oder restaurieren. Ist geil. Sehr schön. Ja, wollen wir Punkte nennen? 100 Minuten geht der Spaß aus dem Jahr 1972, der blutige Freitag. Und die Punkte sehen folgendermaßen aus. Habt ihr noch was oder sind wir soweit durch?
Ich glaube, soweit passt das.
Die auch?
Ja.
Okay. IMDb 6,7. Ich habe hier keinen Metascore gefunden. Und bei Letterboxd ist der mit einer 3,5 gelistet. Und jetzt lösen wir unsere Punkte auf. Ich bin bei einer 8.
Mhm. Ich bin tatsächlich bei 8,5.
8,5 für Hermann.
Okay. Ich bin bei 6.
6 von Lee. Okay. Dann kommt jetzt die große Abrechnung. Für Hermann würde ja ein Gleichstand reichen, um in unser Lostopf zu ziehen. Also du musst gar nicht gewinnen, sondern wenn einer von uns gewinnt, du hast genauso viele Punkte, kommst in unseren Lostopf und am Jahresende ziehen wir da jemanden. Der wird dann von uns nochmal belohnt.
Stark.
Gucken wir mal, ich habe keinen Überblick, aber ich glaube, ich bin ganz gut im Rennen.
Bist du auf jeden Fall.
Und wenn ich gut im Rennen bin, dann werde ich mir von Lee heute einen Lottoschein erstmal ausfüllen lassen, den ich mir am Zeitungsladen hole. Der scheint einen Run zu haben, insofern.
Nee, du hast doch den Run heute.
Ja, aber du hast ja das Gefühl. Insofern, du musst mir die Lottozahl nennen.
Ach so, meinst du?
Ja, ich meine, so ein Run so von wegen, dass du sowas prognostizierst, nachdem ich 17 Folgen verloren habe. Schon ein bisschen spooky.
Ja, du, soll ich dir sagen, ich hatte vorhin, hatte ich das im Gefühl.
Hat's eine Eingebung.
Mhm.
Mensch.
So, jetzt habe ich auch ein Ergebnis. Oh, Alter.
Habe ich es geschafft.
Naja, du bist vor mir. Aber Hermann hat das Ding gewonnen.
Hermann hat's gerissen.
Ja.
Hey, Hermann, der souverän in den Lostopf gekommen. Wie viel hat er denn?
Hermann hat 1,5 Miese.
1,5 Abweichung, okay.
Dicht gefolgt von Guess mit 2 und ich habe 2,5.
Oh, das ist aber eine knappe Kiste hier, alle komplett.
Das ist hier richtig tight.
Richtig tight, das war ein knappes Rennen. Nicht, wenn Hoffi die Flasche da ist. Da ist er mal bei minus 10 und minus 12 oder so. Nee, so muss das. So muss das hier. So sieht ein spannendes Rennen aus.
Ja.
Ja, geil, aber ein Punkt auf Lee auf jeden Fall gut gemacht und willkommen im Lostopf, Hermann.
Voll gut.
Geil.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Vielleicht ziehen wir dich ja raus. Und apropos Lostopf, das wäre eine gute Übergang.
Ach, guck mal.
Das wäre eine gute Überleitung zu unserem nächsten Programmpunkt, weil genau in einem Monat ist unser Geburtstag, am 11. Juni findet der nämlich statt und wir haben 5-Jähriges.
Yay.
Yay. Und da haben wir gesagt, komm, was können wir Gutes tun? 5 Jahre Banausen. Wer sind die treuesten Gesellen der Banausen-Gefolgschaft? Natürlich die Supporters. Und wir haben gesagt, bis zum Geburtstag, die kommenden kompletten Episoden bis zum Geburtstag, jeden Dienstag, jeden Freitag, wird das Programm auf eurem Mist wachsen. Das heißt, das sind nur Sachen, die aus eurem Kopf kommen. Und wir ziehen jetzt in jeder Episode Lose für die kommende Episode, die wir dann rezensieren.
Ja.
Das heißt, es gibt außerplanmäßige Losziehungen bis zum Geburtstag. Supporter-Special ohne Ende.
Ich überlege gerade, damit wir da unter Umständen, müssen wir da doch ein bisschen mehr ziehen als nur für die nächste Episode, oder? Damit wir da auch entsprechend.
Mit dem Vorlauf?
Ja.
Das haben wir uns selbst so den Druck gemacht, dass wir gesagt haben, wir werden schon die Filme irgendwo herkriegen und wir haben Dave und wir haben Streaming.
Nein, nein, das meine ich gar nicht. Ich meinte, damit wir dann auch gleich gegebenenfalls 2 Episoden oder so am Stück machen könnten, müssten wir dann mehr als eine Also als jetzt die Filme für die nächste Episode ziehen.
Theoretisch könnten wir das, aber das haben wir eigentlich immer so besprochen, dass wir jetzt nur für die nächste Episode ziehen. Aber wir können auch gerne für die nächsten zwei Episoden ziehen. Mir ist das
jetzt ziehen wir erstmal nur für die nächste.
Wir ziehen erstmal nur für die nächste und dann gucken wir, wie wir es weitermachen.
Okay.
Und es kann eine
neue
mal,
Runde,
gesagt,
eine neue Wahnsinnsfahrt. Jedes Los gewinnt, meine Damen und Herren. Und los geht das.
Jedes Los gewinnt.
Los geht das.
Fall, ja. Es sind keine Nieten drin.
Ja, Hermann, du darfst jetzt bestimmen, ob ich für Guess ziehe oder für mich.
Dann ziehen wir erstmal für Guess.
Okay.
Alright. Dann bin ich mal gespannt, was ich in der nächsten Episode bespreche. Und welcher Supporter, welche Supporterin hier glücklich gemacht wird.
So, ziehe ich jetzt eigentlich nur einen oder vielleicht zwei?
So, das ist erstmal mein Los.
Ja, von Kitty, Florence Foster Jenkins.
Florence Foster Jenkins für Kitty, das ist aber noch ganz frisch, oder?
März 24.
März 24 reingeschmissen, Mensch, Kitty.
Du kennst den schon, ne?
Ich kenne den schon.
Ja, ich nämlich nicht.
Du nicht. Vielleicht haben wir hier einen möglichen Tausch. Ja, bei Losen ist Tausch legal. Insofern
und
behalte ich ihn erstmal und gucken.
Soll
ich
jetzt noch einen zweiten ziehen für dich?
Zieht er jetzt den zweiten auch für mich oder zieht er den jetzt für sich?
Ja, warum nicht?
Hermann macht die Regie.
Sehr gut. Ja, warum nicht? Okay, dann gebe ich dir den Pott schon mal rüber.
Okay.
So, zweiter Film ist von Mr. Yoshimitsu.
Glückwunsch. Mr. Yoshimitsu aus Bayern.
Shaolin Kickers.
Shaolin Kickers. Hm. Nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Kennst du den, Hermann? Das klingt etwas, was du gesehen haben müsstest.
Ich habe nur das Plakat gesehen. Ich habe das Plakat vor Augen. Da ist so ein Typ in so einem Shaolin-Outfit und der kickt und da ist ein Fußball vorne dran. Mhm. Aber den Film habe ich nicht gesehen.
Naja.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Ich weiß auf jeden Fall auch genau das, aber ich glaube, ich könnte den sogar gesehen haben.
Okay, das sind zumindest irgendwas die beiden Filme, die ich mir angucken müsste. Mhm. Und jetzt ziehe ich mal zwei für dich und dann gucken wir, ob wir vielleicht eins davon switchen.
Ja.
So, der dritte Supporter kommt zum Einsatz. Erik, der wünscht sich A Dog Bite Dog aus dem Jahr 2006. Im August 23 reingeworfen. Sagt mir erstmal nichts.
Mir auch nicht.
Hermann, du als...
Nehme ich.
Ja, kenne ich. Der ist krass.
Der ist krass?
Der ist in der Kino-Kontrovers-Reihe erschienen. Und das ist so, boah, das ist... So Street, es geht so um Street, ich, also auch ewig her, dass ich den gesehen habe, das ist so Street Fight, ich glaube Thailand, ich glaube es ist ein thailändischer Film.
Okay,
ja, damit kann ich ja lieber was anfangen.
Oh ja.
Oh, ich muss noch den eingucken, den du so hier so hoch angepriesen hast, wie hieß der nochmal? Mit dem Burschen aus Gangs of New York.
Der da im Knast ist, oh ja.
Ja. So, das nächste Los.
War der Prayer Before Dawn.
Prayer Before Dawn, genau, den muss ich noch gucken. So, das nächste Los ist für Nils und der hat sich einen Film im Dezember 22 gewünscht, liegt schon eine Weile da drin, also... Der heißt STU, 1993.
Mhm. Ja.
Ich weiß nicht, was es ist. Willst du Florence Foster Jenkins blind tauschen gegen STU?
Ja.
Okay, dann machen wir es so.
Weil den wollte ich nämlich eh noch sehen. Achso, Quatsch. Dann hier.
Dann ist
das für dich.
Florence Foster Jenkins für Kitty dein Los und ich gucke Shaolin Kickers für Yoshimitsu und STU 1993, den Film von 1993 für Nils. Oder heißt der STU 1993? Kann es sein?
Nee.
Weil du hast das Jahr halt nicht in Klammern geschrieben.
Ach so.
Das irritiert mich ein bisschen. Deswegen sieht es so aus, als wenn das zum Titel gehört.
Sieht mir nicht ähnlich. Nee, du hast, der heißt STU 1993.
Der heißt STU 1993. Gut, ich weiß nicht, was ich da gerade gekauft habe, aber ich gucke ihn.
Summer 1993. Der englische Titel.
Ist das skandinavisch?
Drama Family. Ja, sieht so aus. Und zwar... Nee, ist ein spanischer Film.
Spanisch?
Mhm.
Ein spanisches Family-Drama.
Wild. Okay, ja, der sieht aus wie, den kenne ich auch nicht, aber der sieht auch, ach sieht so aus, als könnte der meinen Geschmack treffen.
Dann ist SU ist ja, einfach Sommer. Ja klar, ET. Okay. Ja.
Na, bin ich ja mal gespannt. Bisschen die Katze im Sack, aber zur Not kann ich ja Nils dann verantwortlich machen. Und ja, zu diesen Losen haben wir noch natürlich unsere Auftragsfilme, die wir dann hier abarbeiten. Und da haben wir uns auch schon einen ausgesucht für die Folge. Da bringen wir nämlich True Memories of an International Assassin für Zero Famous,
mhm,
den Netflix-Film mit Kevin James. Also gibt es ein bisschen Comedy-Stoff nochmal in der nächsten Episode zusätzlich zu diesen vier Losen. Und dann werden wir in der Episode wieder die Lose für die darauffolgende Episode ziehen und so weiter und so fort. Bis zum
Verrückt.
Losen. Verrückt.
Ja, voll geil. Der nächste Monat steht also voll im Zeichen der Supporterin.
Ja. In diesem Sinne wollen wir uns natürlich auch bei euch bedanken und bei wem wir uns noch bedanken können, ist bei unserem Kumpel Hermann hier, der hier zu Gast stand.
Ja, vielen Dank für deinen Einsatz.
Ey, vielen Dank für die Einladung.
Mega lustig.
Immer wieder gerne.
Hat Spaß gemacht, gute Filme, gute Picks.
Ja, ist ein Vorschaubild, was auch dir gefallen müsste, selbst wenn du nicht dabei gewesen wärst, oder?
Ja, und dich sehen wir ja dann hoffentlich auch bald.
Ja.
Das halten wir jetzt mal so schleierhaft, ne?
Ich hoffe doch auch. Schleierhaft gibt alles einfach. Wir haben es noch nicht hier öffentlich gemacht, aber es wird da was geben. Es wird da was kommen.
Oh ja.
Ja, und Hermann ist natürlich herzlich eingeladen und involviert in diese ganze Geschichte.
Oh, es ist so schön, Sachen zu wissen, die andere nicht wissen, ne? Das ist immer so.
Ja, genau. Vielleicht kommen wir dann auch kurz bei euch und machen irgendeinen Exklusiv-Drop, so wie du vorhin mit den Filmen. So für 2 Minuten sagen wir dann so, hier, exklusiv bei Jaje-Filme, haben wir bei uns noch nicht mal genannt. Schauen wir mal.
Ja. Würde euch zustehen.
Dann grüß mal die anderen Boys. Wie gesagt, die Leute, die traurig sind, dass Dietz jetzt erstmal demnächst nicht kommt. Jetzt wisst ihr auch warum. Dietz müsste dann irgendwie sämtliche Losfilme mit uns gucken und da sind eine Menge Programme.
Das kriegt er erst recht nicht hin.
Das kriegt er erst recht nicht hin. Insofern holen wir die nach dieser ganzen Aktion.
Ja, und dann alle, die es noch nicht machen, hört bei Ja, hier Filme rein.
Unbedingt.
Unbedingt.
Liken, folgen.
Unbedingt.
Daumen hoch. Und ja, und diejenigen, die uns noch nicht supporten, die können auch gerne mal bei Patreon und bei Steady reingucken über den Linktree. Und dann sind wir durch für heute.
Yes.
Habt ihr noch was?
Nope.
Hast du noch was?
Ich danke Anna? Ganz herzlich und freue mich auf die Folge und freue mich, euch hoffentlich bald zu sehen, entweder in Löhne oder bei eurem Schleier oder in Hamburg dann, je nachdem.
Perfektes Schlusswort. Ciao, die Arabien.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.